Auch Jahrzehnte nachdem sie von ihm geschrieben wurden, sind Songs wie Du da im Radio, Wie schön, dass du geboren bist oder In der Weihnachtsbäckerei ein fester Bestandteil von fast jeder Kindheit in Deutschland. Bis heute haben die Lieder von Rolf Zuckowski einen Ehrenplatz in den Herzen der verschiedensten Generationen. Im vergangenen Jahr hat der Musiker, Komponist, Produzent und Sänger, der bislang mehr als 23 Millionen Tonträger verkauft hat, seine Biografie veröffentlicht. Und jetzt gibt es von Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, mein musikalisches Leben auch eine Hörbuchversion, die der legendäre Liedermacher höchstpersönlich eingesprochen hat. Rolf Zuckowski hat mir im Gespräch verraten, warum er sich heute schon auf seinen 80. Geburtstag freut, wie ihn seine Kindheit im Nachkriegs-Hamburg geprägt hat und warum es Frank Elstner war, der in seiner Karriere den wichtigsten Meilenstein gesetzt hat. Wir sprechen über sein unermüdliches Engagement für Kinder, seine von christlichen Werten geprägte Grundhaltung, den Freitod seines alkoholkranken Vaters, darüber, warum für ihn im Leben der Wandel das einzig Beständige ist und über die ganz große Frage, was von uns allen am Ende bleibt. Wenn du wissen möchtest, warum Rolf Zuckowski dem Gendern mehr als skeptisch gegenübersteht, wieso es so wichtig ist, sich im Leben auch Irrwege und Irrtümer eingestehen zu können und wie er es geschafft hat, sein inneres Kind über die Jahrzehnte lebendig zu halten, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Eine Episode, die übrigens eine ganz besondere ist. Denn ab jetzt gibt es Road to Glory nicht nur für die Ohren, sondern auch immer wieder mal für die Augen. Im Online-Medienmagazin Massengeschmack TV könnt ihr ab sofort mindestens einmal im Monat einen meiner Talks als Videopodcast sehen. Komplett gegen eine monatliche Gebühr unter www.massengeschmack.tv und als 15-minütige Kurzversion kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack TV. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Rolf Zuckowski.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen in meiner ersten Folge von Road to Glory beim Massengeschmack TV. Und mein erster Gast in diesem neuen Format, als Videopodcast-Format, ist der einzigartige Rolf Zuckowski. Herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke, dass ich diese Premiere hier miterleben und ein bisschen mitgestalten darf.
Eine große Ehre für mich. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Die Handwerker brauchen um 7:30 den Zugang zu unserer Garage, damit sie rückwärts mit ihrem kleinen LKW da reinfahren können.
Oha.
Also muss ich immer gegen 6:45 runtergehen, die Garage öffnen, denn die ganze Nacht kann sie nicht offen sein. Und dann gehe ich meistens noch ein Viertelstündchen ins Bett zu meiner Frau und dann sagen wir gut, aufstehen. Das ist aber eine Stunde früher, als wir eigentlich aufstehen. Normalerweise ist so 8:30 unsere Zeit. Wir sind ja Rentner. Nein, aber heute bin ich tatsächlich um 6:45 aufgestanden.
Also wird umgebaut bei euch, weil du sagst,
ja,
die Handwerker.
Es, im Moment sind es nur, sagen wir mal, Restaurierung von Balkonoberflächen. Und das kostet aber auch Zeit. Da sind Fliesenleger am Werk und dann der Maler und so weiter. Aber das wurde mal wieder Zeit in unserem Haus.
Und wie viele Stunden brauchst du anno 2023, um fit und munter an den Tag zu starten? Da hat ja jeder seine eigenen Säulen.
Das geht dann schnell. Also eigentlich, glaube ich, wie bei Millionen anderen Menschen. Zähne putzen, duschen, Haare föhnen. Bei mir sind ja noch ein paar Haare.
Viele,
und dann den Kaffee für meine Frau kochen. Und den Duft habe ich dann auch schon. Den Kaffee kriegt sie. Nein, dann bin ich eigentlich richtig wach. So eine halbe, dreiviertel Stunde spätestens wieder kann man mit mir alles machen, was man mit einem wachen Menschen machen möchte. Nur die Stimme, die kommt in der Regel. So was wir hier jetzt machen, würde ich nicht so gern schon um 9 machen. Dann räuspere ich mich immer noch ein bisschen.
Geölt werden.
Ja, die kommt dann so um 10:10 ist auch Interview- und Podcast-Zeit, wenn man möchte.
Stichwort Kaffee, da komme ich zum Frühstück. Was isst du in der Regel zum Frühstück? Isst du überhaupt viel oder
wir frühstücken sehr gern und durchaus auch ausgiebig. In der Regel ist es bei mir Toastbrot, Schwarzbrot. Wir sind ja hier in Norddeutschland. Schwarzbrot mit Krabbensalat oder etwas Fischigem habe ich sehr gern. Hinterher vielleicht ein Toastbrot mit einem Gelee haben wir gerade neu gekocht. Das meine Frau, also ich habe es gesammelt, sie gekocht. Löwenzahngelee kann man selber kochen. Das nennt man auch in Frankreich Gelee de Fleur de Pissenlit. Ein ganz feines, sanftes Aufstrich. Ja, Material würde ich mal sagen, Gelee eben. Aber es gibt auch Tage, an denen wir einfach nur einen Joghurt essen, weil wir sagen, da ist mal wieder ein bisschen zu viel auf den Rippen. Und so ein Tag war heute. Heute war Joghurt-Tag.
Und dann reicht es auch und dann ist es
ja,
auch okay.
Ja, damit komme ich auf jeden Fall bis weit über die Mittagszeit.
Das ist gut. Und wir alle kennen es ja, es gibt mal Tage, wo man nicht mit der besten Laune aufsteht. Ich habe auch schon Menschen gesprochen, die gesagt haben, das kenne ich nicht. Ich wache immer mit super Laune auf. Aber wenn du mal merkst, oh, wenn ich jetzt nicht gegensteuere, dann könnte es ein ziemlich knarziger Tag werden. Hast du da irgendein Werkzeug, dass du dich selbst überlisten kannst und dass es dann doch irgendwie ein guter Tag wird? Oder lässt du auch mal schlechte Laune zu?
Ich kenne das nicht. Ich bin nicht immer gut gelaunt. Es gibt Tage, an denen ich ein bisschen Sorge habe. Wie wird das heute? Wie kann ich das schaffen? Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel im Kalender oder Dinge im Kalender, die ich vielleicht lieber hätte nicht zusagen sollen? Und dann muss ich mich einfach nur innerlich von Schritt zu Schritt, sage ich dann immer, ermutigen. Man muss ja nicht immer alles auf einmal machen. Aber schlecht gelaunt, das würde meine Frau vielleicht noch ehrlicher beantworten können als ich, bin ich, glaube ich, morgens sehr, sehr selten. Und darum habe ich auch kein Rezept dagegen.
Lieber Rolf, du machst jetzt seit Jahrzehnten Musik und du arbeitest seit Jahrzehnten sehr eng mit Kindern zusammen. Wie hast du es geschafft, dir über all die Jahre dein inneres Kind lebendig zu halten? Weil das ist was, was wir alle, finde ich, auch erstreben sollten.
Ich wollte nicht alle nie erwachsen sein, singt das übrigens eine 200-jährige Schildkröte und so alt bin ich noch nicht. Ja, ich glaube, das ist irgendwie dann doch in mir drin und ich weiß nicht woher. Ich kann dem lieben Gott nur danken, dass ich kindliche Freude haben kann, dass ich mich gern auf Kinder einlasse, auch auf ihre Blickhöhe übrigens. Ich sitze immer noch ganz gern auch mit meinem jüngsten Enkelkind auf dem Fußboden. Wieder hochkommen ist inzwischen eine andere Sache, aber zu ihm runtergehen gerne. Ich glaube, Musik spielt eine ganz große Rolle dabei, denn Musik kann verzaubern. Sie kann auch einen selber verzaubern in der Entstehung. Die Freude daran, da wächst was. Das Gesangliche, das Harmonische, das Rhythmische, das hat ja was von Spielen. Es ist Musik, aber es hat auch was von Spiel. Und ich denke, die Tage, an denen ich irgendwas neu entdeckt habe, und Kinder entdecken ja andauernd was neu, die waren für mich auch immer ganz besonders wichtig. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal überhaupt hohe Berge gesehen habe. In der Schweiz, im Jura bei Basel. Es hat mich geradezu durchfahren. Und als ich zum ersten Mal an der Nordsee war und gesehen habe, was wirklich Wellen sein können, diese Dinge, die tanke ich ganz tief. Und ich glaube, es sind so Erfahrungen, die Kinder vielleicht viel öfter machen als Erwachsene, weil wir schon so viel gesehen haben.
Das ist das Thema.
Und die Kinder lehren uns eben auch die ganz kleinen Dinge wahrnehmen. Es gibt ein Lied von mir über die Pusteblume, über den Löwenzahn, den wir zwei jetzt zum Gelee gekocht haben. Aber wenn er wirklich zu Ende blüht, dann wird er ja noch mal so richtig schön als Pusteblume. Und er wird bei den Kindern immer beliebter, weil man dann ihn auch in die Luft pusten kann. An solchen Dingen die Freude nicht zu verlieren, durch die Natur, durch die Nähe zu Kindern, durch Musik. Ich glaube, das hat mir geholfen, das Kind in mir zu bewahren. Und ich hoffe, es bleibt noch lange so.
Du hast es eben schon erwähnt, das ist für Kinder ja was ganz Spannendes, die Welt zu erkunden, gerade wenn sie im Alter von 3, 4, 5 sind. Auch noch mit 8 und 9, du erlebst immer wieder Dinge zum ersten Mal.
Also es gibt ein Lied von mir, das heißt Zum Leben geboren, da besinge ich das auch. Ich will mit an deiner Hand die kleinen Wunder neu entdecken. Ja. Ich glaube, das erleben auch ganz viele Eltern. Und viele sagen mir auch, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich von Kindern so viel lernen kann.
Aber wann hast du, nun bist du, ich finde, von der Ausstellung immer noch ein junger Mann. Das sage ich als tiefstes Kompliment an dich, weil ich finde, du allein durch die Arbeit mit den Kindern, du strahlst eine unglaubliche Frische und Jugendlichkeit aus. Aber wann hast du zum letzten Mal was zum allerersten Mal getan? Weil das wird ja weniger. Das ist ja schwierig, Dinge zum ersten Mal im Leben zu tun. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
Da müsste ich jetzt wirklich länger nachdenken. Mir fällt gerade nichts ein.
Da kannst du mal
aber
sehen.
Aber unser Gespräch fängt ja gerade an und irgendwann sagt vielleicht, jetzt ist mir was eingefallen.
Wenn du heute 10-jährige Kinder oder auch 8-jährige Kinder mit den Kindern von vor 30 Jahren in dem Alter vergleichst, fallen dir da große Unterschiede auf oder ist es überbewertet? Es heißt ja, durch die Digitalisierung, durch die Smartphone-Ära, durch das ganze schnelle, anstrengende werden auch Kinder anders konditioniert. Würdest du das bejahen, bestreiten? Wie siehst du Kinder in dem Alter heute im Vergleich zu vor 30 Jahren?
Ich würde gern erstmal bei dem bleiben, was Kontinuität ist für mich. Kinder, die gerne singen, die gerne spielen, die gerne etwas aufführen, die eine Rolle spielen möchten in einem kleinen Kindertheaterstück, die sind immer noch genauso, wie ich sie kennengelernt habe, als bei mir das alles losging. Schon auch in den Kindergärten. Also in dem Sinne ist das Leben mit Musik und Kindern für mich wirklich kaum verändert. Man muss natürlich immer ein bisschen drauf eingehen, was die Kinder wirklich mögen. Und das ist nicht jedem Musiklehrer und jeder Musiklehrerin gegeben. Die haben oft durch die Universitätsausbildung so Dinge im Kopf, die nicht gerade vom Kinde her gedacht sind. Ich habe natürlich immer hauptsächlich vom Kind her gedacht und darum auch sehr viele meiner Lieder über die Jahre, Jahrzehnte dem angepasst, was Kinder mögen. Das Lied Und ganz doll mich von 1982 haben wir 10 Jahre später mit ganz anderen Inhalten nochmal gesungen. Man könnte es heute wieder so machen. Das heißt, ich beobachte natürlich schon die Kinder und versuche auch in meine Lieder oder in meine Moderationen hinein einzubinden, wie sie denken, was sie fühlen. Aber Kinder leben eben sehr unterschiedlich. Mhm. Die größte Nähe habe ich ja zu meinen Enkelkindern. Die leben in der Großstadt in Hamburg, in einem eher bevorzugten Stadtteil Blankenese. Aber ihr Leben ist eben voller Versuchungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, sich abzulenken, irgendwo Spaß zu haben oder auch Thrill zu haben, Horror zu haben. Ich glaube, das ist das, was die Kinder von uns Erwachsenen irgendwie angeboten bekommen, ohne dass es immer ganz bewusst ist. Und das macht natürlich Kinder auch oft rastlos, sie wirklich auf etwas zu konzentrieren, genau, dass sie sagen, mach das mal 10, 15 Minuten lang jetzt dieses Bild malen, dieses Spiel spielen.
Aber das, glaube ich, Kinder, ist schwieriger. Ne,
ja, aber unsere Kinder haben wir da immer noch wieder hinbekommen. Mhm. Wir haben ein 9-jähriges Kind, das spielt heute noch mit uns ein Spiel, das so ähnlich ist wie Mensch, ärgere dich nicht. Es heißt aber, wir entdecken die Elbe mit so kleinen Figürchen. Der kennt inzwischen alle Elborte, alle Elblandschaften. Ja. Und das hat für ihn Kultstatus. Wenn er bei uns ist, wir nennen das immer Oma-Tag, obwohl ich zum Glück auch öfter dabei bin, dann will er unbedingt dieses Spiel spielen. Und überhaupt Brettspiele. Ich selber bin nicht der ganz große Brettspiel Fan, aber ich spiele gern mit, weil ich glaube, meine Enkelkinder brauchen das wirklich auch als Konzentrationsstunde. Es hat auch was mit Spaß und manchmal auch wirklich mit Nervenkitzel zu tun. Werde ich nun rausgeschmissen oder nicht? Oder habe ich mich überreizt beim Skatspielen? Das macht der Größere mit uns.
Da kann ich auch Geschichten erzählen von meiner Kindheit, wo ich
aber wütend... dazwischen kommen dann doch immer wieder die Momente, wo es heißt, darf ich das Handy haben? Meins kriegen sie wirklich nicht. Da sind so viel berufliche Dinge drin. Ich möchte nicht, dass sie da irgendwas verstehen, was mich in Schwierigkeiten bringt. Aber meine Frau ist da großzügiger. Die haben dann auf dem Handy auch Spiele, sind allerdings kontrolliert geladene Spiele. Meine Frau ist immer dabei und will wissen, welche Spiele willst du denn spielen? Und die sind natürlich so raffiniert programmiert, dass es wirklich nicht leicht ist, sie davon dann wieder wegzukriegen.
Es macht süchtig, nicht nur Kinder.
Nein, es ist tatsächlich ein Suchtfaktor. Mhm. Und da muss man gute Gegenangebote haben. Musische Angebote, die Natur, draußen sein ist immer noch ganz, ganz schön. Und wir sind in einem Stadtteil, wo man draußen auch sehr schnell einen weiten Blick hat, die Elbe sieht, Schiffe sieht und Tiere. Sie haben einen Hund. Sie haben jetzt einen Hund seit 2 Jahren und der bringt sie auch auf ganz andere Gedanken. In dem Sinne sind die Eltern sehr herausgefordert mit dieser zeitgemäßen Technik, die ja auch die Erwachsenen oft überfordert, trotzdem die Konzentrationsfähigkeit nicht ganz zu verlieren und das eigene Gestalten, die eigene Fantasie, was könnte ich mal machen und was kann aus mir mal werden, das darf dabei einfach nicht irgendwie untergebuttert werden. Ne?
Du hast letztes Jahr deine Biografie ein bisschen Mut, ein bisschen Glück veröffentlicht, mein musikalisches Leben, habe ich mir durchgelesen und da erzählst du schon zu Beginn sehr anschaulich über deine Kindheit im Nachkriegs-Hamburg, Nachkriegsdeutschland. Ich habe rausgelesen, das war eine sehr, sehr schöne Kindheit, aber natürlich auch mit Entbehrung. Hast du trotz der doch manchmal sehr harten und herausfordernden Nachkriegsjahre manchmal auch so eine pure Leichtigkeit verspüren können, auch so diese süße Verantwortungslosigkeit, oder war das doch seltener, als es dir lieb gewesen wäre, weil eben man musste schon früh Verantwortung übernehmen, man konnte nicht so unbeschwert leben, wie es Kinder heute.
Es gab auch Kinderarbeit.
Ja, eben.
Ich habe beim Bäcker Zucker abgefüllt, gewogen und er hat gesagt, es müssen nicht genau 500 Gramm sein, aber ich habe immer mehr als 500 Gramm in die Tüte getan. Ja. Butter abgestochen und verpackt, solche Dinge, Kohlen getragen. Wir hatten einen Kohleofen im 4. Stockwerk und ich konnte immer 25 Kilo tragen. Das war für einen größeren Jungen machbar. Und
du bist 9 Kilometer mal eben geradelt, ne?
Also mit dem Roller also von Winterhude nach Fuhlsbüttel.
Ja, als kleiner Rutscher.
Das heißt also, wir haben das aber nicht so als Arbeit empfunden, sondern man hat einfach sich gegenseitig geholfen. Es gab ja auch für vieles noch keine Maschinen. Klar. Ich habe mit meiner Mama die Wäsche ausgewrungen, weil es natürlich keinen Trockner gab. Es gab auch noch nicht mal eine Waschmaschine. Es gab eine Waschmaschine mit einem Waschtrog, mit einer Ruffel. Und so haben wir uns als Kinder in der Arbeit eigentlich auch spielend gefühlt, auch beim Abwaschen und Geschirr abtrocknen. Dabei kann man wunderbar Gespräche führen übrigens. Aber trotzdem gab es natürlich auch Zeiten, in denen wir dann gemerkt haben, andere können sich mehr leisten. Die erzählten dann von irgendwelchen Urlauben, die wir nicht machen konnten. Dann kamen die ersten Kinder aus den Skiferien zurück. Da hat man dann auch gedacht, oh ja, sowas gibt's auch. Aber in der Familie gab es ein Element, das uns sehr, sehr geholfen hat, nichts zu sehr herbeizusehen, was wir nicht haben können, denn wir hatten Musik. Meine Mutter hat ganz viel gesungen, auch mit uns, und hat alle Lebensstimmungen, auch die traurigen, in Musik aufgefangen. Mein Vater hat Mundharmonika gespielt und hat uns damit Spaß gemacht, und die beiden waren übrigens auch teilweise artistisch begabt. Meine Mutter hat ein bisschen getanzt auf dem Tisch, konnten Spagat machen, und die fröhlichen Momente im Familienleben, die es ja durchaus gab, waren dadurch auch wirklich oft richtig erheiternd. Yeah. Wir haben gelacht, und dann wurden wir etwas
schwierig. Und man hat was zusammen gemacht, was eben so wichtig ist, den Familienbund stärken durch Musizieren, durch Singen, durch
Gemeinschaft. Und die schwierigeren Stunden waren dadurch, glaube ich, auch leicht aufzufangen. Ja. Das ist auch wichtig, dass man so ein ausgleichendes Element hat. Ne?
Also ich höre raus, es gab tatsächlich Leichtigkeit auch im harten Alltag. Das war als Kind leichter, diesen Übergang
zu finden. Und wir konnten ja auch sehr viel draußen spielen. Die Straßen waren noch nicht so verkehrsreich wie heute. Und draußen haben wir sofort Freunde gefunden, mit denen haben wir traditionelle Ballspiele gespielt, entweder den Ball an die Mauer oder weit wegwerfen, irgendwelche Sachen hinterherlaufen, Räuber und Gendarm spielen. Also diese leichten Kindheitsmomente gab es ja auch. Und darum waren also die schwierigen, die schwereren Zeiten rückblickend für mich nicht so prägend. Die sind in uns drin, das war nicht leicht. Mein Vater hat es mit sich selbst und der Familie überhaupt nicht leicht gehabt, war leider alkoholsüchtig. Aber trotzdem würde ich sagen, die Kindheit war gut, sie war nicht immer schön, aber sehr gut auszuhalten.
Nun hast du schon erzählt, die Saat für deine musikalische Karriere wurde im Grunde in der Familie gelegt. Mhm. Also deine Mama hat dich da sehr inspiriert. Die hat auch schon gesungen, performt. Ja, dein Vater hat Mundharmonika gespielt. Würdest du sagen, das ist tatsächlich auch für dich prägend gewesen? Und das ist auch ein Grund, dass du diese musikalische Karriere eingeschlagen hast? Oder es kann ja auch sein, dass man Musiker wird, auch wenn die Eltern völlig unmusikalisch sind. Das muss ja nicht unbedingt zusammenhängen.
Also ich glaube, bei mir hat es eine große Rolle gespielt, dass meine Mutter so wahnsinnig beseelt gesungen hat.
Mit richtig inbrünstig.
Ja, also immer nur lächeln und immer vergnügt und so Operettenmelodien oder auch So ein Tag, so wunderschön wie heute. Also dass Musik das kann, in uns so viel zu bewegen und unsere Befindlichkeit auch anderen mitzuteilen. Und uns mit anderen zusammenzutun, eine musikalische Gemeinschaft zu sein, die kann singend sein, kann musizierend sein. Das hat mich sicher so geprägt, dass es irgendwann diesen Weg geben musste. Aber ich habe ja immerhin dann doch noch Betriebswirtschaft studiert. Wir hatten eine Band in der Schule gegründet, aber die taugte dann auch nicht für den Weltruhm.
Naja, ihr habt eine Langspielplatte veröffentlicht, ne? Und es gab dann so ein bisschen Knus oder ein bisschen Ärger, weil euer Gitarrist da ein langes Solo gespielt hat.
Ja, der Solo-Gitarrist konnte einfach kein Ende
Publikum
finden, und ausgerechnet im Star Club ist die Band dann zerbrochen.
Dumm gelaufen. Gab es dann ein nicht amüsiertes Publikum, und das war dann der Anfang vom Ende für euch, ne, dass ihr euch dann so in die Haare bekommen
habt. Aber trotzdem hat die Musik damals mich schon so stark getrieben, dass das Betriebswirtschaftsstudium mich unmittelbar in einen Musikverlag geführt hat, in dem ich dann auch mehrere Jahre Assistent der Geschäftsleitung war, konnte also auch ein bisschen am Erfolg anderer schnuppern, damals vor allem Les Humphreys Singers, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, man kann mit Musik sogar Geld verdienen, daran hatte ich vorher nicht so sehr gedacht, ich hatte in der Band eher an den Glanz, den Ruhm gedacht.
Die Groupies, die Fans, den Jubel.
Die Champions, klar. Aber das Finanzielle kam dann irgendwie durch den Musikverlag doch auch immer im Bewusstsein. Wenn man beständig Erfolg hat, baut sich da was auf, und dann habe ich letztendlich es auch gewagt, in die Selbstständigkeit zu gehen, auf relativ wackeligen Füßen. Ich hatte das Trio Peter, Sue und Mark aus der Schweiz kennengelernt, das war 1975. Mhm. Ich hatte die Finkwader Speldel kennengelernt, plattdeutsche Musik, habe Lieder für sie geschrieben.
Legendär im nordischen Bereich, nicht alle haben in Bayern, wenn sie,
und
wenn sie
vielleicht auch heute kennen. Und der Produzent von Julio Iglesias wollte ein Lied von mir mit ihm produzieren. Das Lied heißt Steig aus und komm zu mir, und das Lied ist nie produziert worden, aber die Hoffnung darauf war auch eine Motivation zu sagen, komm, ich mache mich selbstständig, ich kriege das schon hin.
Wir hatten im Vorgespräch über das Thema gesprochen, wie schön es ist, wenn Familien zusammen singen, dass im Auto gesungen wird. Ja. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, da war es ganz normal, wenn man auf dem Weg nach Dänemark dann einen Kanon angestimmt hat oder irgendwelche Volkslieder gesungen hat. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen weniger geworden. Du hast dann gesagt, nee, das empfindest du nicht so. Du kriegst auch im Gespräch mit Eltern mit, dass es immer noch der Fall ist. Die Frage ist halt, ist das vielleicht tatsächlich, weil du ja in einer sehr privilegierten Ecke lebst und da die Eltern sich kümmern? Wie siehst du das? Ist es tatsächlich so, dass Kinder viel mehr auch zum Singen animiert werden sollten? Würdest du das als Appell raussenden? Weil ich glaube, mein Gefühl ist, es ist leider weniger geworden. Ich glaube nicht, dass so viele Eltern noch mit ihren Kindern singen heutzutage.
Also ich glaube, ich lebe eher in einer privilegierten, riesengroßen Blase von Menschen, die mit meinen Liedern Kind waren, heute mit meinen Liedern Eltern sind oder Großeltern und mir darum oft zurückmelden, was diese Lieder in ihrem Leben immer noch bewegen, dass sie gemeinsam singen, dass die Kinder kleine Videos machen oder auch irgendwann sogar am Klavier, an der Gitarre, an der Ukulele meine Lieder singen. Diese Rückmeldungen sind natürlich für mich speziell ganz wertvoll und ganz schön und sie verzerren höchstwahrscheinlich auch das Bild der gesamten Bevölkerung.
Ja.
Aber es gibt sehr viele Kinderchöre, es gibt sehr viele Menschen, die nicht nur meine Lieder singen mit den Kindern. Es gibt mindestens 100, wenn nicht 150 Liedermacherinnen und Liedermacher für Kinder und die sind ständig unterwegs. In Hamburg gibt es in diesem Jahr wieder einen Kongress, der Kinderliedkongress vom Verein Kinder Kinder e.V. Also es ist schon sehr viel Musik in der Bevölkerung. Meine Lieder spielen zum Glück immer noch eine Rolle, obwohl es sehr viel Neues und anderes gibt. Und ich glaube aber, dass die Lebensumstände zu Hause vor allem sich so verändert haben, dadurch, dass heute fast alle Mütter arbeiten.
Das war so in den
60er, 70er Jahren ja nun gar nicht der Fall. Und ich glaube, es ist auch gut, dass sie arbeiten, weil es ihnen auch ganz viel gibt, außer Geld verdienen. Aber in der Familie ist natürlich dadurch weniger Raum für Familienkultur, rein zeitlich schon. Klar. Man muss das ja alles irgendwie schaffen. Und darum habe ich immer großen Respekt vor den Familien, die sagen, wir kriegen das trotzdem hin. Durch Halbtagsarbeit, durch Freiräume, die sich auch ergeben, weil man vielleicht irgendwie die Wochenenden besonders nutzt oder im Urlaub etwas macht, was auch musische Impulse erlaubt. Also ganz negativ sehe ich es nicht, aber wie gesagt, es ist eine gewisse Blase, aber nicht vom Stadtteil her, in dem ich lebe. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich bin in so vielen unterschiedlichen Lebensumfeldern unterwegs und höre das, was ich eben gesagt habe, eigentlich überall. Ich habe ja meine Biografie, von der du gesprochen hast, in 27 Lesungskonzerten, das waren eigentlich nicht nur Lesungen, vorgetragen. Und habe ich genau solche Gespräche massenhaft geführt. Immer wieder, deine Lieder sind in unserem Leben. Du bist nicht nur der Held unserer Kindheit, sondern du bist unser Lebensbegleiter. Sogar bis hin zur Trauerfeier, weil meine Lieder oft auch den Abschluss des Lebens irgendwie musikalisch begleiten können und ein bisschen Trost spenden können.
Ein ernstes Thema, lieber Rolf. Ich möchte es aber gerne mit dir besprechen, weil ich glaube, dass du auch, weil du so eng mit Kindern zusammenarbeitest und auch da so eine große Empathie hast, dass dich mal fragen, wie du das gesehen hast. Es war ja so, dass die letzten Jahre für Kinder und Kinderseelen, aber auch die Seelen von jungen Menschen sehr, sehr herausfordernd waren. Vorab natürlich, der erste Lockdown war nötig. Niemand wusste, wie es weitergeht, aber es gab dann ja noch mehrere Lockdowns. Und ja, heute wissen wir, es gibt so viele depressive Kinder, depressive Jugendliche wie nie zuvor, Suizidversuche, wirklich eine traurige Entwicklung. Würdest du dir wünschen, dass das jetzt wirklich noch viel sorgfältiger nochmal aufbereitet wird, das Thema, damit eben solche Fehler nicht wieder passieren? Mhm. Und hat sich ja der Gesundheitsminister auch entschuldigt, dass das Fehler waren.
Ja, ja.
Aber das ist, finde ich, eine ganz schön schlimme Sache. Da wurde ja eine ganze Generation ja so durchgeschüttelt. Natürlich nicht so, nochmal, es ist immer eine Sache der Perspektive. Natürlich, die Nachkriegsgeneration hat es auch ganz schwer, aber in einem anderen, in einer anderen Ebene. Ja. Das war jetzt hier für die Psyche, glaube ich, auch nochmal sehr herausfordernd. Wie sind da deine Gedanken so mit der Aufbereitung der Fehler, die gemacht wurden?
Im Grunde war es ja sowas wie ein medizinisches und soziologisches Experiment.
Ja.
Eine Pandemie dieser Art und Weise kannte man nicht. Ich glaube, die letzte davor war die spanische Grippe irgendwie.
Genau, ja, es war über 100 Jahre her.
Das heißt also, man hat, glaube ich, seitens der Politik weitestgehend versucht, größten Schaden abzuwenden. Man sah in anderen Ländern, anderen Städten, was es heißt, wenn so viele Menschen sterben, die Krankenhäuser völlig überfordert sind und es zu Massenbeerdigungen kommt. Solche Angstbilder waren ja da. Und ich glaube, dass die Politik, und ich bin immer noch einer, der meint, unsere Politiker waren verantwortungsbewusst, aber sie haben natürlich oft Entscheidungen gefällt, weil sie ganz großen Schaden abwenden wollten. Das ist in der Regel eher der körperliche Schaden, die Schwerstverläufe und der eher seelische Schaden, der soziologische Schaden in der Kinderwelt, aber auch übrigens in Kulturfeldern. Es gibt ja auch sehr viele Künstler, die gar nicht mehr auftreten konnten und die an sich selbst und der Welt verzweifelt sind.
Und die Theater leiden bis heute in Hamburg, dass viele, gerade Ältere, weiterhin Angst haben, dass sie nicht diese Menschenansammlungen über sich.
Aber das, was ich wahrnehme, ist, dass man doch ernsthaft versucht, es aufzubereiten.
Das würde ich mir nämlich sehr wünschen, weil eben die Fehler sollen sich nicht nochmal wiederholen.
Man weiß nur nicht, was die nächste große Herausforderung wird. Die nächste wird uns vielleicht wieder zu anderen Experimenten verlocken. Klar. Ich glaube, eine Pandemie dieser Art wird man in der Zukunft anders aufarbeiten. Ja. Und gerade rund um die Kinder, die Lockdowns und in der Art, wie heute Familien leben, ja auch oft Homeoffice, Homeschooling in beengten Verhältnissen. Da war natürlich oft sehr viel Druck in den Familien, den ihnen keiner abnehmen konnte. Ja. Und das nicht nochmal zu erleben, das wünsche ich mir natürlich sehr. Das wünschen sich, glaube ich, alle. Ich kann nur nicht, was ich beobachtet habe, sagen, die Politik hat das sehr bewusst irgendwie an die Wand gefahren. Ich glaube, wenn, dann fahrlässig und im Versuch, Dinge noch größeren Schadens zu vermeiden. So sehe ich es.
Ja, da würde ich insofern widersprechen. Beim ersten Lockdown auf jeden Fall, aber dann gab es ja auch andere Modelle. Nun wollen wir jetzt auch nicht zu sehr an dieses Thema eintauchen, weil das ist, glaube ich, auch zu
diskutieren. Ja, ernst,
aber, also es gab den schwedischen Weg natürlich, da gab es dann auch mehr ältere Menschen, die leider gestorben sind. Ja. Aber unter dem Strich war es dann so, dass tatsächlich der schwedische Weg besser war. Das haben ja sogar seriöse Analysen jetzt ergeben. Und ich glaube, dass die Politik hätte dann beim, hätte Fahrradkette, der alte Spruch, nach hinterher ist halt immer schlau, aber sie hätte beim zweiten, dritten, vierten Lockdown, oder gab es jetzt einen vierten Lockdown, muss ich überlegen, zweiten und dritten Lockdown, hätten sie, finde ich, da vorsichtiger walten müssen. Und es war mir dann zu sehr einseitig. Es gab nämlich kritische mahnende Stimmen, auch unter sehr seriösen Wissenschaftlern, die wurden aber nicht gehört. Und das, glaube ich, war der kapitale Fehler der Politik.
Aber es gab
ich bin
ja
bei dir zu Beginn, hätten sie, mussten sie es erstmal machen, aber
trotzdem glaube ich nicht, dass sie bewusst Kinder in diese Not führen wollten, sondern sie haben einfach vielleicht den Blickwinkel nicht weit genug aufgemacht in Richtung, wie geht's denn in anderen Ländern? Und ich denke, da gibt es auch durch die Struktur unseres Landes, durch die Bundeskompetenzen, Länderkompetenzen, teilweise sogar Kommunalkompetenzen, gibt es auch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Man war sich ja oft in vielen Dingen auch gar nicht einig und hat dann versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und viele waren auch ratlos, wenn ich jetzt über die Grenze fahre, darf ich dies und darf ich jenes nicht.
Es war ja eine Absurdität, also teilweise eine Absurdität nicht zu überbieten, muss man ja auch sagen. Es gab einen solchen Flickenteppich von Gesetzen, je nach Bundesland, und man wusste gar nicht mehr. Wenn man in Schleswig-Holstein war, konnte man einkaufen, in Hamburg ging es nicht. Also das war alles absurd.
Also ich wünsche mir natürlich sehr, dass der Schaden, den die Kinder zum Teil erlitten haben, aufgearbeitet werden kann und dass es für ihr Leben eine Phase war, die sie nicht dauerhaft schädigt, aber die, die jetzt vielleicht immer noch mittendrin sind, weil sie sich noch nicht davon erholt haben, denen muss man natürlich zur Seite stehen. Ich hoffe, dass dafür auch genug Kräfte da sind.
Das hoffe ich auch. Natürlich muss man in diesem Fall auch erwähnen, es gab natürlich auch sehr viel verletzte Seelen unter alten Menschen. Klar, dass die Altenheime geschützt auch werden mussten, wissen, aber was meinst du, wie viele Menschen eben auch einsam sterben mussten in diesen harten Phasen, weil eben die Angehörigen nicht zu ihnen konnten.
Also wir hatten in der Phase ja eine Schwägerin, meine Schwägerin im Altenheim und diesen Kontakt hinter Plexiglasscheiben und sie konnte nicht mehr sprechen. Sie hatte eine Sprachaphasie, heißt es, glaube ich. Das heißt, man konnte ihr noch nicht mehr richtig erklären, warum das alles, und dann plötzlich laufen alle mit Masken rum. Das war auch für die Alten wirklich eine ganz große Belastung. Ja. Nicht nur für die, sondern auch für die, die da hingehen. Dass man sagt, muss ich ihr das eigentlich antun? Kann ich nicht die Maske jetzt doch einfach abnehmen und so? Die Zeiten haben wir zum Glück weitestgehend hinter uns und ich hoffe, es flackert nicht wieder auf.
Du hast bereits vor 20 Jahren einmal gesagt, dass es dich mit großer Sorge erfüllt, dass schon kleine Kinder permanent mit schlechten Nachrichten bombardiert werden, dass sie einfach so viel Negativität ertragen müssen. Nun ist es leider so, dass es ja durch die Medien, also durch die extreme Digitalisierung der Welt noch viel schlimmer geworden ist. Jetzt hat eine Schuldirektorin ein Buch veröffentlicht, das hatte ich dir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass sich damit beschäftigt, wie extrem das teilweise geworden ist, dass schon kleine Kinder im Grundschulalter mit harter Pornografie auf ihren TikTok-Accounts rumhantieren, dass sie Foltervideos, Hinrichtungsvideos sind, grauenhafteste Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Was geht da in dir vor? Wenn du mitbekommst, dass Kinder, die noch so verletzlich sind, die auch alles wie so ein Gefäß aufsaugen, mit sowas konfrontiert werden.
Das erschüttert mich natürlich. Übrigens, ich nehme TikTok nicht in Schutz, aber Pornografie wirst du auf TikTok, glaube ich, nicht
sehen. Nee, das war, glaube ich,
der Filter ist, glaube ich, dann doch da. Es gibt andere Wege, die leider auch offen sind, und die Erwachsenen müssen natürlich sich wirklich fragen, warum man das nicht irgendwie besser abriegeln kann, denn Kinder sind neugierig und nicht alle Eltern sind so verantwortungsvoll, ihre Kinder in der Richtung wirklich einzugrenzen, durch kontrollierte Zugänge zum Internet, durch Filter, die man einrichten kann. Ich finde das auch wirklich erschütternd, was da wohl passiert. Ich kriege es natürlich selber kaum mit. Also meine Tochter geht mit ihren Kindern, was die Handynutzung angeht, sehr restriktiv um. Sie haben ihre Spiele, sie wissen aber genau, welche Spiele. Sie haben begrenzte Zeiten. Aber es gibt sicher viele Eltern, die vielleicht unter Umständen gar nicht in der Lage sind, ihre Kinder so zu steuern, weil sie Kinder auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt eben Kinder, die selber so ängstlich sind, dass sie gewisse Dinge wirklich gar nicht sehen wollen. Das stimmt. Und andere sind so neugierig oder wie immer man das nennen will, dass sie gerade das sehen wollen, was sie wirklich nicht sehen sollten.
Dann gibt's den Gruppendruck. Ne?
Ja. Also, dass die dann nicht auf die Schule natürlich. Man will auch cool sein, ganz genau. Man hat auch nicht die Verantwortung für die Verletzlichen, also irgendwo andere mit reinzuziehen und sie dadurch runterzuziehen. Dafür ist bei den Kindern oft das Bewusstsein gar nicht da. Aber ich werde mir sicher dieses Buch dieser Lehrerin mal durchlesen und unter Umständen sehen, ob es noch Ansatzpunkte gibt, um die Dinge noch besser in den Griff zu kriegen. Aber
ich glaube, Erziehung ist, ja. Das hört sich blöd an. Also Erziehung ist auch ein Wort, das du nicht so magst.
Nein, doch.
Also sagen wir mal, die Fähigkeit, mit diesen Medien umzugehen. Und ich glaube, das brauchen sogar teilweise junge Eltern noch, dass sie eben also auch in der Lage sind, diese Filter einzubauen. Weil das ist ja schon mal ein erster Weg, dass man, ne, wie deine Kinder das machen, dass die tatsächlich dafür sorgen, dass die Kids zwar ein Smartphone haben, weil darum kommt man, glaube ich, nicht mehr drum rum.
Ab einem gewissen Alter kommt
man kaum drum rum.
Also vielleicht 12, 13 Jahre oder so.
Aber dass man eben diese schlimmen Dinge rausfiltern kann. Ja, und das, da gibt es ja Möglichkeiten, nur viele wissen.
Nur Eltern müssen dieses Bewusstsein haben oder entwickeln. Und es gibt, glaube ich, auch sehr viele entsprechende Schulungen und Instruktionswege, dass man sagt, Eltern Internet fit für ihre Kinder machen. Aber ich glaube, da ist sehr viel Aufklärungsarbeit noch nötig.
Ein Kind lacht durchschnittlich, statistisch gesehen, mehr als 400 Mal am Tag. Na. Erwachsene nur 15 Mal am Tag. Da frage ich mich jetzt,
ich wollte
von
nie
Kindern lernen. Ich merke es leider an mir selbst ja auch. Ja. Liegt es einfach daran, dass wir uns das Leben schwerer machen, als es ist? Fehlt einfach die Leichtigkeit? Wie kannst du dir das erklären, dass wir im Laufe unseres Lebens als Erwachsener dieses wunderbare Gefühl des Lachens, was ja so befreiend und auch heilsam sein kann, dass wir das so selten haben? Also das hat mich echt erschüttert. Also ich habe es natürlich auch, wir kennen ja die meisten.
Ich meine, das Lachen ist ja Statistik, eine Sache. Ich bin übrigens einer, der gar nicht oft laut lacht. Ich merke immer, um mich herum wird laut gelacht. Und irgendwann, es muss schon sehr komisch sein, dass ich laut lache. Und das ist bei The Last One Laughing zum Beispiel der Fall. Dann bin ich oft der Allerletzte, der lacht. Nein, die Möglichkeit, sich auszudrücken, weil man sich freut, ist ja eine ganze Bandbreite. Ne? Da gibt's die hochgezogenen Mundwinkel und man schmunzelt ein bisschen.
Ich meine jetzt auch nicht blödes,
so leichtes
Gackern,
Lächeln. Aber so, und ich glaube, bei Erwachsenen ist auch oft so, dass man ja anderen gegenüber sitzt und sich durch das Lachen unter Umständen auch outet als vielleicht oberflächlich oder innerer Kasper oder so. Aber vielleicht ist das ein Stück des Erwachsenwerdens, dass man Comedians braucht, dass man das Ohnsorgtheater braucht oder ähnliche Dinge, um mal wieder richtig lachen zu können. Witze sind ja auch eine Hilfe. Viele Menschen, ich bin mal mit Bill Ramsey sehr befreundet gewesen, der leider vor 2 Jahren gestorben ist. Das war ja ein göttlicher Witzeerzähler. Also den in der Gesellschaft zu haben, hieß, alle lachen mehr als 20 Mal in einer Stunde. Mhm. Aber es waren gute, es waren typische Musikerwitze übrigens und nichts unter der Gürtellinie. Aber vom Kind zum Erwachsenen gibt es viele Entwicklungsschritte und diese Unbeschwertheit, dieses einfach ganz oft lachen müssen oder lachen können, geht eben bei vielen verloren. Umso mehr brauchen wir, glaube ich, Erwachsene, die uns zeigen, dass das Lachen nicht doof ist. Und dass Erwachsene, die miteinander lachen können, die sich zulächeln, dass die deswegen nicht unseriös sind. Und ich würde es mir auch öfter mal in der Politik wünschen oder auch im kirchlichen Bereich, dass vielleicht etwas Humor, noch mehr Humor möglich ist, ohne dass man deswegen unseriös wirkt.
Aber ich bin da ganz bei dir, weil mir fällt es auch teilweise schwer, laut zu lachen. Da brauche ich auch einen gewissen speziellen Humor, manchmal einen britischen, ein bisschen schwarzen Humor manchmal. Ja. Dann lache ich lautlos, wenn andere das unmöglich finden. Ja. Aber ich merke halt, wie befreiend und wie schön das sein kann, dass man sagt, ach Mensch, das tat jetzt mal gut, mal so richtig herzhaft lachen. Das vermisse ich richtig, aber nochmal, man kann es eben auch nicht erzwingen. Nein. Wobei, da gibt es auch eine Untersuchung, man kann auch lachen künstlich erzeugen, indem es so Lachflashmobs gibt. Dann fangen 2, 3 Herzen an und natürlich. Irgendwann
das
fangen
merke
alle
ich ja
an.
Nun auch bei Man meinen Konzerten. Ja. Ich bin ja nun nicht wirklich der Comedian, aber in meinen Konzerten mit Kindern und Erwachsenen wird so viel gelacht, auch weil ich in den Moderationen oft einfach recht humorvoll sein kann, ohne dass ich mir die Witze vorher zurechtgelegt habe. Die passieren dann einfach so. Und es gibt ja auch sehr komische Lieder von mir, wie Als ich ein Baby war oder Rürks und Glüngs. Das sind die Nummern, in denen eigentlich alle lachen, weil es teilweise absurd ist, was in den Liedern da gesungen wird.
Ich finde, dass Kunst für Kinder lange Zeit nicht den Stellenwert erhalten hat in der Gesellschaft, wie es eigentlich verdient wäre. Würdest du sagen, da hat sich jetzt was getan, dass eben auch Kunst für Kinder im wirklich weitestgehenden Sinne. Kunst kann viele Gesichter haben, viele Facetten. Hat sich da was verändert in den letzten Jahrzehnten, dass das schon einen anderen Stellenwert hat?
Also ich glaube, die großen Institutionen wie die Museen und die Orchester haben ja ihre Nachwuchsprogramme sehr stark ausgebaut. Ich bin nun Hamburger, ich weiß, dass die Hamburger Kunsteinrichtung, Kunsthalle und so weiter, Gewerbemuseum oder auch, was haben wir, Völkerkundemuseum, das jetzt nicht mehr so heißt, die bieten immer ganz viel an, dass Kinder einen Sinn für Kunst entwickeln. Oft sind es dann natürlich Schulausflüge, manchmal auch wirklich Familien oder besondere Events, wo man sagen kann, da sind Familien besonders willkommen. Die Orchester geben sich größte Mühe mit Nachwuchsförderung, für also Nachwuchs im Sinne von Publikumsnachwuchs. Das ist auch eine Überlebensstrategie, das ist nicht nur Kinderfreundlichkeit. Von mir gibt es jetzt übrigens meine Vogelhochzeit für großes Orchester inklusive kleinen Zitaten von klassischen Vogelhochzeitmotiven. Und damit versuchen wir auch, die Kinder an diese Instrumente, an das Klangbild Orchester heranzuführen. Und es gibt Vereine, in Hamburg gibt es zum Beispiel diesen Verein Kinder e.V., der auch ganz aktiv die Kinder in Kunstprojekte einbezieht. Da gibt es so Städte, die gebaut werden aus irgendwelchen Materialien, das nennt man dann Baufest. Es gibt ein Klangfest, in dem Kinder selber Musikexperimente machen können. Also ich denke, aufgrund meines Einblicks in dieser Großstadt, in der ich nun mal lebe, ist da sehr, sehr viel geschehen und es wird auch nicht unwesentlich gefördert von der Stadt Hamburg. Gut, also es gibt gerade dieser Verein Kinder e.V. berichtet mir immer wieder, dass sie doch sehr, sehr viel tun. Ich bin auch mit dem Kulturpalast in Hamburg-Billstedt sehr befreundet und die haben auch eigentlich dankbar zur Kenntnis genommen, wie stark sie letztendlich doch gefördert werden. Aber sie brauchen immer noch private Sponsoren dazu. Gut.
Aber also es ist auf einem guten Weg, würdest du sagen, und es entwickelt sich was.
Ja, ich denke schon. Ja.
Eine Binsenweisheit ist ja leider, dass das Leben viel zu kurz ist. Also wir alle möchten ja am liebsten 100, 150 Jahre, wie auch immer, leben. Einige sind auch zufrieden, wenn sie 90 sind, wie auch immer. Aber warum ist es so, dass wir so viele Dinge, die wir eigentlich nicht gerne mögen, viel zu oft tun müssen und Dinge, die wir lieben, die kommen zu kurz. Das ist ja manchmal so eine blöde Diskrepanz im Leben. Natürlich, wenn man das schafft, das nur zu tun, was man liebt, dann hat man ja alles richtig im Leben gemacht. Aber wie ist das so der Strudel des Alltags, dass wir viel zu wenig darauf achten?
Das ist, glaube ich, eine sehr philosophische Frage. Und ich kann von mir aus eigentlich nur sagen, ich bin in Kinderhospizen Pate. Und ein Kinderhospiz in Hamburg, die Sternbrücke, hat einen Leitspruch, der heißt, wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. Diesen Spruch habe ich sehr verinnerlicht und versuche, viele Situationen, in denen ich bin, wirklich zu erleben und zu genießen, wenn es geht, wenn es traurig und ernst wird, auch das irgendwie auszuhalten. Und ich glaube, sich über den Wert jedes einzelnen Tages und jeder einzelnen Stunde bewusster zu sein, das geht manchen Leuten durch den Druck des Alltags abhanden. Wenn man in so einem Hospiz ist oder auch in Krankenhäusern, ich war auch ehrlich gesagt viel auf Kinderkrebsstationen, dann wird einem der Wert jeder einzelnen Stunde bewusster und dann möchten übrigens die Menschen, bei denen man da zu Besuch ist, auch in der Stunde gerne fröhlich sein. Auch wenn es sehr ernste Umstände sind. Die möchten nicht andauernd daran erinnert werden, dass sie nicht mehr lange leben, sondern die wollen das Leben jetzt und hier und auch wirklich gerne spüren. Und da kann man sich auch einbringen, ohne sich zu schämen, auch wenn man dabei eine Träne verdrückt, weil es oft auch wirklich sehr anrührend ist. Aber ich denke, der Alltag, in dem die meisten Menschen leben, fordert sie eben auch sehr. Oft auch in der Überlebensfrage, wovon soll ich meine Miete bezahlen? Was kann ich morgen einkaufen? Was können die Kinder auf den Tisch kriegen. Dabei dann immer noch entspannt und locker zu sein, das ist schon Lebenskunst vom höchsten Grade. Ne? Mhm. Wenn es einem relativ gut geht, ist es einem vielleicht etwas eher gegeben, auch Dinge des Lebens einfach auszukosten. Aber ich kenne auch sehr viele Menschen in wirklich sehr einfachen Lebensumständen, die etwas ausstrahlen von, das Leben ist eigentlich schön. Es macht sich nur leider in unserem Leben oft das Leben schwer und wir müssen aufpassen, dass es uns nicht zu sehr runterzieht.
Nun hast du es erzählt, du engagierst dich generell ja sehr viel für Kinder. Du hast ganz viel karitative Engagements und hast deine eigene auch Kinderhilfsstiftung, deine Aktivität im Kinderhospiz. Da habe ich absolute Hochachtung vor, weil ich mir vorstellen kann, dass es ja einem wirklich auch seelisch sehr mitnimmt. Also du gibst den Eltern, den Kindern wahnsinnig viel, indem du da bist. Das ist dann
ich an bin dem nur nicht im Alltag da. Ne? Nee, also muss man schon sagen, ich habe auch schon in manchen Zimmern gesessen von Kindern, wo man genau weiß, lange wird es nicht mehr leben, im Krankenhaus. Oder das ist aber eher die Ausnahme. Es sind eher Veranstaltungen, in denen man diese Gemeinschaft stärkt, die sich da täglich sozusagen gegenseitig Mut macht und hilft. dass man sagt, ich fühle mich euch als Gemeinschaft verbunden. Mhm. Und das stärkt auch, das sagen mir immer wieder Eltern. Es gibt auch Eltern, die zu solchen Festivitäten wie jetzt im Jubiläum der Sternbrücke in Hamburg kommen und sagen, hier ist unser Kind gestorben, aber wir kommen hier immer noch wieder gern her, weil es eine so wertvolle Gemeinschaft war. Manchmal noch mit Geschwistern der verstorbenen Kinder. Und sie sagen dann, dass eben auch Musik und insbesondere vielleicht auch meine Musik ihnen sehr geholfen hat, durch diese Zeiten durchzukommen. Mhm. Und das ist so unsere Art, miteinander zu gehen. Ich möchte hier nicht so tun, als sei ich nur täglich im Kinderhospiz und würde irgendwie Kinder trösten und voranbringen. Das kann ich auch gar nicht leisten übrigens. Mhm. Dazu muss man auch ein Fachwissen haben, ein psychologisches Fachwissen, das mir gar nicht gegeben ist.
Nur da, du bist ein sehr empathischer, durchlässiger Mensch. Das macht ja auch was mit einem. Also allein, wenn ich das lese, dass ein vierjähriges Mädchen, ein fünfjähriger Junge Krebs haben, dass die sterben müssen, trotzdem ihr Schicksal so auf eine ganz rührende, wahnsinnig bewegende Art und Weise annehmen, trotzdem eigentlich das Leben umarmen möchten, leben möchten. Was macht das mit einem? Ist es dann eher so der Punkt, dass du sagst, umso mehr genieße jeden Tag und genieße das, was wir selbst haben? Oder macht das schon was mit einem, dass man auch mal wirklich dann sehr traurig ist und dann auch Trost von deiner Frau brauchst?
Also es macht in erster Linie macht es demütig dafür, wie man leben darf. Dass man sagt, gewisse Dinge sind nun mal für andere Menschen unvermeidlich gewesen. Wir sind bisher drumherum gekommen. Das ist eine Grunddankbarkeit, die sich dadurch aufbaut. Aber es macht auch eine Art Verantwortungsgefühl für das, was man geben kann. Es gibt ein Lied von mir, das heißt Einmal Leben. Da heißt es auch, du hörst, du siehst, du fühlst, du denkst, was du wohl heute den anderen davon schenkst. Also es ist im Grunde so eine Art christliche Grundhaltung, die in dem Lied gesungen wird. Das wächst natürlich auch durch solche Erlebnisse in solchen Einrichtungen, dass man sagt, ich kann was geben und das gebe ich gern. Es ist mal meine Zeit, es ist mal mein Lied, es ist auch ehrlich gesagt mal Geld, gar nicht so selten, gehört auch dazu. Und es ist einfach auch dieses Bewusstsein, eine Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die es oft sehr viel schwerer haben als man selber. Mhm.
Ich möchte nicht Menschen über einen Kamm scheren, aber ich glaube, und ich spreche da auch für mich, die meisten Menschen haben in ihrem Grundwesen eher Angst und Respekt vor Veränderung, vor Wandel. Das ist ja immer was Bedrohendes, wenn man aus der Komfortzone raus muss, wenn sich Dinge verändern. Ich schätze dich so ein, dass du eigentlich davon nie Angst hattest. Aber klar, wenn man älter wird, dann glaube ich, verändert sich das auch, dass man da so ein bisschen auch vorsichtiger wird. Wie siehst du das, diese Angst vor Wandel und Veränderung? Ist das eine Sache, die dich auch begleitet hat im Leben? Oder?
Also ich glaube, dass ich immer noch wandlungsfähig bin, dass ich mich auf vieles einstellen kann. Es gibt übrigens von dem verstorbenen Wolfram Eicke, der den kleinen Tag erfunden hat, dieses wunderbare Musical, an dem ich dann auch mitgewirkt habe, ein Lied, das heißt Verwandel, Wandel, Wandel dich, nichts bleibt, wie es ist. Das heißt, du musst dich mitverwandeln, denn nur der Wandel hat letztendlich Beständigkeit. Natürlich fällt es einem vielleicht in jüngeren Jahren leichter, sich auf gewisse Dinge einzulassen, die so zeitgeistiger Wandel sind. Aber meine Frau und ich sind zum Glück durch unser Umfeld, wir haben ja eine junge Familie um uns herum, oft richtig herausgefordert zu sagen, das musst du jetzt irgendwie auch mitmachen oder zumindest aushalten und nicht immer irgendwo nur altväterlich gegen alles zu reden. Ne?
Ich möchte natürlich auch auf das Thema, was mich umtreibt, Gendern zu sprechen kommen. Da habe ich einige Interviews gelesen, wo du sagst, natürlich gibt es Wandel, es gibt Veränderungen, aber dieses unreflektierte Gendern findest du nicht gut. Und ich sage es ganz offen, ich bin da auch kein Freund von. Also ich finde es okay, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal sagt, dass man die Frauen inkludiert, aber dieses ÄrztInnen habe ich ein Problem mit, sage ich ganz offen. Bin ich gern auch ein alter weißer Mann, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen das ähnlich sieht. Magst du nochmal für mich erzählen, was deine Grundprobleme mit dieser neuen Entwicklung ist? Also weil diese neue Entwicklung ist ja gar nicht mehr so neu. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon seit 4-5 Jahren ein Thema. Es wird jetzt immer präsenter, das Gendern.
Also ich habe mich 1985 zum ersten Mal sehr ernsthaft damit beschäftigt und ein Buch geschrieben, das heißt Singen macht Spaß, mit Ideen, was man mit Liedern alles so machen kann. Und in dem Buch spreche ich nur Frauen an. Weil in dem Beruf, den ich damit angepeilt habe, Lehrerin, Erzieherin, eben überwiegend Frauen sind. In Vorwort geschrieben, die Männer mögen sich bitte mit angesprochen fühlen. Das heißt, da habe ich zum ersten Mal mich ganz bewusst mit der Thematik beschäftigt. Und ich bin seitdem für mich immer der Meinung, es gibt ganz viele Situationen, in denen es sehr wichtig ist, nicht nur die herkömmliche männliche Form zu nutzen, die ja oft inklusiv ist, aber sie wird als männlich empfunden. Das ne? ist so, ja. Berufsbezeichnungen zum Beispiel sind ja eigentlich nicht von vornherein geschlechtsspezifisch. Sie sind nur aufgeladen mit Männlichkeit über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Und sie gegen aufzuladen ist schwer. Dass Soldaten auch Frauen sind, ist rein beruflich ganz klar. Aber sie mitzunennen, hat Frau von der Leyen übrigens begonnen. Das ist offensichtlich doch ganz wichtig, damit man sich dessen bewusst wird, auch bei Polizistinnen und Polizisten.
Ja, darf ich einfach, es gibt manchmal witzige Blüten zum Beispiel, dass es ja auch das Wort KrankenschwesterInnen gibt.
Ja. Das ist ja lächerlich. Also, angeblich hat es jemand
gesagt. Oder ist das ein Politik? Fake?
Nein, nein.
Also so, da kann man ja nur den Kopf.
Ich habe es ja nicht gehört, aber es wird öfter zitiert.
Okay. Nein, aber
die ständige Mitnennung der weiblichen Form oder auch das Gender mit dem Sternchen macht die Sprache meines Erachtens so kompliziert und es ist auch ermüdend in vielen Zusammenhängen. Wenn ich mir zum Beispiel meine Biografie gegendert vorstelle, ich glaube, es würde sie niemand zu Ende lesen, noch nicht mal diejenigen, die wirklich gendern wollen, weil sie es, glaube ich, auch ermüdend finden, wenn da immer wieder Künstlerinnen und Künstler, Lehrerinnen und Lehrer, das ist, glaube ich, ein Problem, dass man von dem sehr bewussten Gendern in das ganz allgemeine Gendern übergeht und damit die Sprache, glaube ich, überfordert. Übrigens auch breite Bevölkerungsschichten überfordert, die das gar nicht können und wollen und die auch nicht alle dumm sind. Ich habe es im Moment zum Beispiel sehr viel mit Bauarbeitern zu tun. Die scheinen also in gewissen intellektuellen Genderkreisen überhaupt nicht stattzufinden. Denn da ist es völlig undenkbar, dass die sich dieser Sprache annehmen. Also es hat auch was mit gesellschaftlichem Fokus auf ganz bestimmte Gruppen zu tun, die ich auch ernst nehme. Auch geschlechtliche Diversität, natürlich Gleichberechtigung. Ist überhaupt nicht der Fall, dass ich das nicht ernst nehme, sogar respektiere und zum großen Teil sogar sehr wertschätze. Aber es gibt eben viele Menschen, die man auch dann ausblendet mit der Sprache. Und das sind sehr viele. Es sind nicht zuletzt auch die Kinder. Ja. Die Kinder dahin zu führen, dass man durchgehend gendert. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und dann kommt natürlich mein vielleicht beruflich größtes Fragezeichen. Wie soll man denn bitte in dieser Sprache singen?
Das wäre nämlich meine nächste Frage.
Und es kommt gerade rund ums Kinderlied sehr oft vor, dass man es mit Berufsbezeichnungen zu tun hat. Schüler, Lehrer, Elternrat, heute gibt es kein Diktat oder wie schön, dass du geboren bist, alle deine Freunde freuen sich mit dir. Natürlich waren da immer alle gemeint und ich kann mich persönlich nicht umorientieren und glaube auch, dass die jetzige Liedermacher-Generation und Liedermacherinnen-Generation, die kann das auch nicht. Das heißt, die Kultursprache, die Singsprache, die Theatersprache, die Gedichtsprache, die ist meines Erachtens durch das Gendern in einer großen Gefahr, abgekoppelt zu werden von der Kommunikationssprache, der Politik, gewisser gesellschaftlicher Kreise, erstaunlicherweise auch im Kulturbereich, was ich nicht gut nachvollziehen kann. Denn wenn man die Sprache als Kultursprache braucht, auf der Bühne, im Lied, im Gedicht, sie dann in der Kommunikation anders zu nutzen, geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Ja. Und es ist mit unserer Sprache nicht ganz einfach, da einen wirklich für alle gangbaren Weg zu finden. Und ich glaube auch, dass ich nicht erleben werde, wie sich das wieder irgendwie einruckelt, dass man sagt, wir haben jetzt einen Weg gefunden, mit dem alle irgendwie sprachlich glücklich sind.
Ich bin auch gespannt, wo die Reise hingeht, weil das ist ja doch so, dass es auch natürlich von Medien wird es ja auch sehr offensiv propagiert.
Und teilweise auch dagegen. Es gibt ja nicht wenige Zeitschriften, Sender, die ganz bewusst sagen, nein, wir nicht. Und die stehen dann natürlich oft auch im Kreuzfeuer und müssen das aushalten. Aber es macht sich natürlich eine, sagen wir mal, Speerspitze des sprachlichen Genderns immer noch mehr bemerkbar. Ich kann jetzt zum Beispiel, bei Spotify kein Künstler. Ich bin ein Künstlerin.
Guck mal.
Ich weiß nicht, ob ich eine bin oder ein, aber Künstlerin, Rolf Zukowski. Ja. Wenn ich meinen Apple-Computer aufmache, wurde früher gesagt, ich sollte mich als Benutzer eintragen. Jetzt bin ich BenutzerInnen. Was also in der Mehrzahl noch absurder ist. Ich als Einzelperson mache meinen Computer auf und soll mich als BenutzerInnen eintragen. Also es dringt einfach immer mehr in gewisse Zonen vor, wo es dann auch, glaube ich, kaum ein Zurück gibt. Und das macht mich sehr nachdenklich, manchmal auch sehr traurig, weil ich diesen Sprachverlust als singender Künstler ganz besonders empfinde und auch als Künstler, der mit Menschen mit Behinderungen, mit Sprachbehinderungen zu tun hat. Ich habe den Preis für gute Sprache von der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik bekommen. Mich belastet es durchaus, dass diese Gruppen offensichtlich nicht ernst genug genommen werden. Und das muss ich aber aushalten, das ist nicht einfach.
Nee, wobei das Thema Gendern in der Musik, da muss ich überlegen, es gibt ja Jetzt sage ich persönlich, zum Glück bis heute ja keinen gegenderten Song. Oder
es
hast
mag
du schon,
Rap-Songs
oder hast du
geben.
Rap-Songs?
Ja, okay, kann man vielleicht das Gendern gehört. Zum Thema machen, wenn man das macht.
Klar.
Das könnte man auch aber Melodien durchgendern. Aber es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich versuche dabei auch meinen Humor nicht zu verlieren. Aber manchmal macht es mich einfach auch wirklich nur traurig, dass ich da keinen Weg sehe, dass wir zueinander finden. Es driftet einfach auseinander in der Bevölkerung. Und ich weiß nicht, wohin es uns führt. Es ist, glaube ich, generell keine Entwicklung, über die wir uns alle freuen können. Noch nicht mal die, die gerne alles gendern wollen, können sich über diesen Riss in der Bevölkerung nicht freuen, denn sie werden nicht alle mitkriegen. Das
ist generell ja ein
Thema. Das ist mir nicht vorstellbar, dass sie letztendlich die gesamte Bevölkerung mitkriegen. Es ist eine große Szene, die sich sehr bemerkbar macht, mit der ich auch viel zu tun habe. Und ich halte das auch aus. Aber ich habe inzwischen auch vieles nicht mehr auf meinem Plan, was ich früher gesehen habe. Wenn ich also gewisse Newsletter lese, die mit Sternchen durchsetzt sind, dann frage ich mich immer, ist das für mich wirklich wichtig oder nur für den Absender? Und manche lese ich dann auch einfach nicht mehr, weil es mich irgendwie nicht anzieht.
Wie wichtig sind dir denn heute im Jahr 2023 konservative und traditionelle Werte oder Lebensmodelle? Also ich habe auch da in der Vorbereitung Interviews mit dir gelesen und ich finde, du hast das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, dass du auch wirklich offen bist, auch für alle neuen Lebensmodelle, sei es Patchwork, sei es gleichgeschlechtliche Beziehungen etc. pp. Aber trotzdem ist es dir wichtig, eine im positiven Sinne konservative Wertevorstellung zu haben, weil konservativ, finde ich, ist kein negatives Wort. Das wird aber, finde ich, heute sehr schnell in eine komische Ecke gezogen. Ja. Das Konservativ ist gleich irgendwie rechts, ist spießig, ist muffig, ist bäh. Mhm. Also das ist das, was viele damit verbinden.
Also ich habe mich mit dem Wort konservativ auch nie identifiziert. Mhm. Was bei mir nicht wegzukriegen ist, ist diese Familienorientiertheit. Ich komme aus einer Familie mit vier Geschwistern, meine Frau auch. Es sind die Beziehungen, in denen nicht immer alles gut ging. Da waren auch Scheidungen im Spiel und leider auch schlimme Situationen. Aber die Familie wegzudenken aus unserem Leben ist uns völlig unmöglich. Und daraus ergeben sich ganz viele andere Dinge. Wie man sich wahrnimmt, wie man die einzelnen Familienmitglieder wahrnimmt, wie man sie in ihrer Entwicklung wahrnimmt. Es gehen ja auch nicht alle den Weg, den wir gegangen sind. Da gibt es natürlich das Thema der Geschlechtlichkeit, da gibt es das Thema des Lebensstils. Und ich glaube, bei mir spielt eine große Rolle auch das christliche Werte, obwohl ich nicht stramm, fromm, religiös bin. Aber meine Grundhaltung ist sehr geprägt von christlichen Grundwerten. Das ist nicht nur Nächstenliebe, das ist auch irgendwie, dass es Dinge gibt, die wir Menschen uns einfach nicht erklären können. Und dass wir diese göttliche Dimension in unserer Welt, in der Schöpfung, die ja übrigens täglich stattfindet, die ist ja nicht abgeschlossen. An meinem Nachttisch liegt ein Buch, das heißt Gott liebt dich und Gott braucht dich. Von Traugott Giesen, Pastor von Sylt übrigens. Mhm. Und da heißt es ja, du bist Teil der Schöpfung und die geht immer weiter. Und ob sie gut wird oder noch besser wird, liegt auch an dir. Also sowas prägt mich zum Beispiel sehr. Und darum glaube ich trotzdem, dass wir gerade auch in einer großen Stadt wie Hamburg um ganz viele Lebensmodelle bereichert sind. Wir müssen die einfach nur wahrnehmen und gucken, wie wir uns selber darauf einrichten. Und dass man dann vielleicht die herkömmliche Art, Familie zu sein, Mann und Frau zu sein, Kinder in die Welt zu setzen, dass man das nicht irgendwann als eigentlich von gestern ansieht. Es ist eben auch von heute und vor allem auch von morgen. Also das Leben kann ohne Kinder einfach keine Perspektive haben. Und die meisten Kinder kommen aus herkömmlichen Beziehungen zustande, nicht alle. Ich habe auch inzwischen durchaus gute Freundinnen, die ihr Kind nicht von einem Mann, sondern irgendwo aus der Samenbank bekommen haben. Das ist für mich absolut im Rahmen dessen, was ich richtig und gut finde. Aber dass Kinder in die Welt kommen, das brauchen wir dann schon
irgendwie. Einfach nur mal Fakt. Gerade wir Männer verdrängen ja gerne lange Zeit, dass wir auch verletzlich sind. Nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Wann ist dir denn das zum ersten Mal bewusst geworden, dass der Körper nicht immer so mitmacht, wie wir uns das vielleicht als 20-Jähriger wünschen? Dass man merkt, jetzt kommen so langsam die ersten Wehwehchen. Also du bist ja immer noch sehr fit. Auch da in der Vorbereitung, du hast gesagt, du bist sehr glücklich, dass du bis heute eigentlich nie einen großen Einschlag erleben musstest. Du hast natürlich wie alle mal einen Rücken oder irgendwelche Kleinigkeiten. Das habe ich jetzt auch schon Rücken. Fuß, genau. Aber wann ist dir das erste Mal so richtig bewusst geworden? Oh, ja, der Körper, der muss gehegt und gepflegt werden. Der ist nicht so unkaputtbar, wie ich das gerne hätte.
Ich glaube, beim etwa tausendsten Mal die Jahresuhr mit Kindern spielen. Mein Lied die Jahresuhr, Januar, Februar, März, April, kann man mit Kindern wunderbar spielen, indem man sagt, geht doch mal alle in die Hocke und springt aus der Hocke hoch, wenn euer Geburtstagsmonat dran ist. Und dann geht ihr sofort wieder runter in die Hocke. Und das habe ich wirklich mehr als tausendmal mit Kindern gespielt. Ich auf der Bühne, Kinder im Publikum oder auch auf der Bühne aus Chören heraus. Und irgendwann hat mein Meniskus gesagt, Rolf, jetzt ist mal gut. Und das fing damit an, dass ich zwar unten war, aber nicht wieder aufstehen konnte. Der Schmerz im Knie war einfach furchtbar. Und dann musste ich mich an Kindern festhalten, um mich wieder aufzurichten, bis ich dann begriffen habe, dass da was richtig kaputt ist und nicht mal eben ausgerenkt. Also
da war tatsächlich eine Verletzung.
Der Meniskus war ausgerissen. Franzis kennen ja auch viele andere, die nicht die Jahresuhr spielen. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, so den ganz sportlichen Rolf auf der Bühne, den gibst du jetzt mal nicht mehr. Du kommst immer noch hier ganz gut die Treppe rauf und runter und du kannst sehr lange stehen. Das war übrigens immer eine große Kraft, die ich hatte. Ich musste nicht immer zwischendurch sitzen. Aber ansonsten habe ich zum Glück keine Herzprobleme. Ich bin, wenn wir auf lange Spaziergänge gehen, was wir leider zu selten tun, immer eher vor den anderen. Ich muss immer gucken, dass ich den nicht weglaufe. Aber das, was also um uns herum auch gerade in meinem männlichen Freundeskreis einige aushalten mussten mit den typischen Männerkrankheiten und so, ist mir bisher erspart geblieben. Ganz regelmäßige Vorsorge mag eine Rolle dabei spielen, das ist, dass ich auch die Ruhe nicht verliere, dass es noch ein bisschen so weitergeht. Aber ich glaube, diese Meniskus-Erfahrung war die einschneidendste bisher, die auch wirklich vielleicht altersbedingt war.
Nun empfinde ich dich so und ich bin sicher, dass es so ist. Du liebst das Leben, du liebst jeden Tag, das ist immer wieder ein Geschenk und du nimmst das genauso an, wie du auch gesagt hast, man muss jedes Detail sehen, man muss die Kleinigkeiten im Leben auch sehen. Trotzdem ist es ja Fakt, lieber Rolf, es liegt nicht mehr so viel Lebenszeit vor dir, wie hinter dir liegt. Das ist ein Gefühl, was natürlich...
Das ist sehr wahrscheinlich.
Was einen ja auch ein bisschen... Nicht bitter süß, es ist nicht süß, es ist ja ein Gefühl, was einem so ein bisschen zusammenschrecken lässt. Und wie gehst du mit diesem Gefühl um? Verdrängst du das oder lässt du das auch bewusst so um, noch bewusster jeden Tag jetzt zu genießen? Weil auch das verdrängen wir ja gerne. Und niemand weiß, wann die Stunde geschlagen hat. Ich kann morgen von einem Ziegelstein erschlagen werden, dann ist das Leben jetzt schon vorbei.
Nein.
Das wissen wir alle nicht. Aber was empfindest du bei diesem Gefühl, das Leben ist so toll, aber es ist gar nicht mehr so viel vor mir?
Es hat sich nicht so sehr verändert. Ich liebe ja Hermann Hesse sehr, der hat das irgendwann mal ganz schön beschrieben, dass der Tod eigentlich jeden Tag bereit ist für uns, aber wir vielleicht nicht für ihn. Das ist so. Und es gibt so eine kleine Brücke, die ich mir bei meinen Geburtstagen gemacht habe irgendwann. Ich würde mal sagen, ungefähr beim 44. zum ersten Mal oder 55. Dass ich gesagt habe, Zahlen strahlen was aus. Und es gibt Zahlen, die ich richtig schön finde. Die lese ich gerne und wenn ich das schreibe, dann zum Beispiel die Zahl 80, auf die freue ich mich geradezu. Es ist eine sehr schöne Zahl. Die Zahl 66, super. Über die 69 müssen wir gar nicht sprechen, auch eine schöne Zahl. Also das hat mir immer auch den Humor gebracht, mit diesen Jahreszahlen zu leben, vor denen andere oft so Angst haben, dass sie gesagt haben, nein, da kommt eine schöne Zahl auf dich zu.
Ja.
Gib dieser Zahl eine Chance.
Ja.
Ne? Und meine Frau ist ja nun ein bisschen jünger als ich, aber wir schauen uns natürlich schon öfter an, wenn um uns herum mal wieder es so richtig eingeschlagen hat, gesagt, wann sind wir dran? Wir leben sehr bewusst, aber wir leben deswegen auch nicht irgendwie wie Tanz auf dem Vulkan und es ist sowieso bald alles vorbei. Das ist uns nicht gegeben. Wir haben eine Dankbarkeit für das, was wir hatten. Ich glaube, wenn einer von uns jetzt gehen müsste, würden beide sagen, aber wir hatten so viele schöne Jahre, wir können nur dankbar dafür sein. Und wir hoffen allerdings sehr, dass wir noch einige vor uns haben und haben darum auch gerade einen Umbau unseres Hauses für die nächste Generation in Angriff genommen. Also der Optimismus ist zum Glück immer noch da.
Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dieses Dankbarkeitsgefühl, weil auch das hilft mir manchmal, wenn ich darüber nachdenke, es könnte ja auch durch einen Schicksalsschlag, Unfall oder eine schwere Krankheit auch zu Ende sein, dass es dann ein großes Geschenk ist, dass man Dankbarkeit verspürt und sagt, das Leben, was ich geführt habe, war gut, das war toll. Auch ich hatte natürlich mal Kummer, wie wir alle, aber trotzdem alles in allem ist die Essenz was Wunderbares und was Schönes. Und das ist, glaube ich, was einem auch hilft, über die eigene Endlichkeit auch hinwegzukommen.
Die großen Einschläge im Leben haben wir erlebt. Es waren Todesfälle, es waren teilweise auch wirklich schwere Familienauseinandersetzungen. Es waren Krankheitsfälle, teilweise bis an den Tod heran, auch im jüngeren Umfeld, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt leider irgendwie verkraften und dürfen deswegen nicht aufgeben und den Mut verlieren.
Spürst du denn eine Diskrepanz zwischen deinem mentalen Alter, weil nochmal die Arbeit, die du machst, die hält ja auch jung. Also du bist ja unglaublich lebendig und ich finde es auch wahnsinnig, wie deine Stimme, natürlich hat sie sich ein bisschen verändert, aber dass die so, ich finde sie ist sehr, immer noch sehr jung.
Ich kann nicht mehr ganz
so
hoch singen.
Nein, aber trotzdem, es ist ja trotzdem faszinierend, wie jung du auch wirkst. Aber ist da eine Diskrepanz, dass du sagst, ja, eigentlich fühle ich mich immer noch wie ein 40-Jähriger oder findest du das eher albern? Das gibt es ja immer mal wieder, dass Leute sagen, innerlich bin ich wie ein 35, 40-Jähriger, aber der Körper ist halt jetzt schon in den 70ern.
So nee, das kann ich nicht sagen. Also ich fühle mich innerlich nah an dem Alter, das nun mal auch wirklich in meinem Ausweis steht. Ja. Es gibt ja auch viele noch ältere Menschen, die mir immer wieder zeigen, dass man alt jung bleiben kann. Mhm. Also Peter Ustinov, eines meiner ganz großen Vorbilder, was war das für ein alberner Mensch und dabei so weise und als UNICEF-Botschafter so in der Verantwortung auch. Und das hilft mir eigentlich schon sehr, dass es Menschen gibt, die deutlich älter sind als ich und die mir ein Zeichen dafür geben, dass noch viel drin ist und dass man nicht sich was vormachen muss unter dem Motto, ach, ich bin doch noch so jung. Ich habe zum Beispiel jetzt schon sehr lange keine neuen Lieder mehr geschrieben. Die Kreativität geht einfach andere Wege, in Projekte, die ich fördere, in Projekte, die ich produziere oder in Lieder, die umgeschrieben werden, wo man sagt, ja, für diesen Anlass mache ich einen neuen Text, dann kann ich plötzlich wieder einen Text schreiben. Aber die Kreativität, die zu diesem Riesenrepertoire geführt hat, die ist einfach nicht mehr da. Aber da das Repertoire eigentlich auch für alle möglichen Gelegenheiten taugt und sogar gut ist, ist auch kein Druck da, unbedingt neue Lieder schreiben zu müssen. Aber ich glaube, dass es für mich wichtig ist, jüngeren Leuten nahe zu bleiben und dadurch auch zu merken, dass gewisse Dinge nun mal ihre Sache sind. Ich habe ja ein Label gegründet für die Hip-Hop-Gruppe Deine Freunde. Mich mit denen auszutauschen bedeutet mir sehr, sehr viel. Die haben teilweise ganz andere Gedankengänge, ganz anderen Humor als ich auch. Dann gibt es ein Projekt von drei Frauen, Eule. Eule findet den Beat, eine Art Musikaufklärung für Kinder, aber ganz modern. Um mich mit denen auszutauschen, das sind nur zwei Beispiele, dazu zählen auch Chorleiterinnen und Chorleiter. Das hält mich jung und bringt mir auch trotzdem immer wieder ins Bewusstsein, dass es viele Dinge gibt, die ich ihnen einfach überlassen muss, wo ich Beobachter bin. Und wenn sie mich um Rat fragen, kann ich aus meinem Lebenserfahrungshintergrund vielleicht was sagen, aber ich kann nicht in ihre Zukunft gucken. Ich kann nicht sagen, mach das so, dann ist es für dich besser. Hm. Ich kann höchstens sagen, meine Einschätzung aus meiner Erfahrung ist die und die. Und darauf verlassen sie sich manchmal und manchmal auch nicht. Das ist auch gut so.
Nochmal Stichwort Schicksalsschläge. Gestatte mir die sehr persönliche Frage. Dein Papa hat sich 1981 entschieden, freiwillig aus dem Leben zu treten. Du hast es bereits erwähnt, er war jahrelang alkoholkrank, war eigentlich auch, wie du es im Buch schreibst, auch ein Mensch, der das Leben geliebt hat, aber hatte halt auch wirklich durch den Krieg viele Narben tragen müssen. Dann hat sich dein Onkel, deine Tante, du hast mehrfach Suizidfälle in der Verwandtschaft gehabt. Hat das was mit dir gemacht oder vielleicht auch dir dabei geholfen, eben das Leben am Schopf zu packen? Oder wie geht man damit um? Weil ich kann mir vorstellen, das muss ja was sehr Belastendes sein, gerade wenn der Vater sich umbringt. Das ist
natürlich die ganz große Katastrophe und man erholt sich nicht so schnell davon. Aber bei meinem Vater war es eigentlich fast unausweichlich. Er wusste einfach wirklich für sich selber nicht mehr, wo soll es hingehen. Und wir konnten ihm auch nicht helfen. Er war auch operiert, hatte also letztendlich, glaube ich, nur noch ein Viertel Magen oder sowas und hat sich nirgendwo irgendwie dauerhaft anbinden können, nachdem er die Seefahrt aufgegeben hatte. Und meine Mutter musste sehr, sehr viel aushalten. Wir konnten ihr auch wirklich in vielen Situationen nicht helfen. Ich glaube, ich habe mir damals gesagt, man kann sich ja nicht aussuchen, ob man geboren wird. Aber man darf sich aussuchen können, ob man noch leben will. Das ist vielleicht nicht sehr christlich, aber man hat ja heute doch sehr viele Möglichkeiten zu sagen, es ist dann auch möglich zu sagen, es geht einfach nicht. Ne?
Deswegen finde ich auch Sterbehilfe sehr gut und wichtig. Ist ein großes Thema, wo sich viele Menschen die Köpfe heiß reden. Aber ich finde, das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selbst treffen muss. Und auch, ich finde, das muss erlaubt sein. Aber es ist ja weiterhin ein Riesenaffentanz. Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Entwicklung ist in Deutschland.
Doch, da soll sich was tun. In der Schweiz ist es ja schon längst so. Aber ich glaube, was vielleicht am stärksten nachgewirkt hat, ist, dass mein Vater ja schon ganz früh auch irgendwie den Mut verloren hat. Er hat zwar immer wieder so getan, als sei er irgendwie ein toller Kerl, aber irgendwie hat er an sich selber, glaube ich, auch nicht genug geglaubt. Und da findet man in meinem Repertoire, glaube ich, am ehesten Spuren, dass ich sage mit Liedern wie »Ich schaff das schon« oder »So wie du bist, so nicht anders sollst du sein«, die Kinder schon zu ermutigen, in sich selbst eine gewisse Ruhe zu finden und den Herausforderungen des Lebens irgendwie standzuhalten und nicht aufzugeben. Es geht immer noch ein bisschen weiter, heißt ein Lied von mir. Ich glaube, oder auch bei dem Lied Wir Optimisten ist das auch drin, dass wir sagen, jeder neue Tag ist letztlich auch eine neue Chance. Das sind, glaube ich, am ehesten die Spuren, die aus diesen Freitod-Erlebnissen hervorgegangen sind.
Letzte Frage zu dem doch sehr, also für mich sehr spannenden und auch berührenden, aber auch natürlich belastenden Thema Tod und Loslassen. Du hast 2016 ein sehr, sehr schönes Album veröffentlicht, Deine Sonne bleibt. Mhm. Hatten wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, das mich wirklich sehr bewegt hat, das Album. Ist das auch für dich eine Art Trost gewesen, weil bei der Produktion dieses Albums, da kommen ja auch viele Dinge nochmal hoch und man nähert sich dem Tabuthema Tod nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Wie kam das? Weil das steht ja nicht mal eben so, da sind ja auch Impulse, die
entstehen. 2004 ist meine Mutter gestorben und in dem Zusammenhang sind zwei Lieder entstanden. Drüben, was inzwischen übrigens sehr, sehr viel auf Beerdigungen gespielt wird. Drüben ist Ruhe, drüben ist Frieden, drüben sind alle gleich.
Ich musste bei dem Lied weinen.
Ja, das geht einem natürlich sehr nahe. Aber auch das Lied Einen Schritt voraus, dass man sagt, irgendwann gehen wir auch deinen Weg. Du bist uns immer einen Schritt voraus gewesen und jetzt auch im Sterben. Und der Umgang mit diesen Liedern, die dann ja auch vorher schon Leute hörten, hatte mich dazu geführt, dass ich sagte, vielleicht kannst du ein Album machen, das insgesamt hilft, Trost zu finden, aber auch Trauer zuzulassen. Und dieses Album ist auch so aufgebaut, auch mit Hilfe klassischer Musik, dass man durchaus am Anfang in dieser großen Traurigkeit sein darf. Und wieder muss es weitergehen, ist da ein ganz wichtiges Lied. Und das am Ende ein Ausblick mit, es geht immer noch ein bisschen weiter. Also ist vielleicht ein bisschen musikalische Lebenshilfe, die ich mir dazu getraut habe. Ich weiß aber, dass sie gut angenommen wird. Es ist natürlich ein Album, Deine Sonne bleibt. Es ist übrigens ein Gedicht von einem Werbegrafiker, das ich spreche am Anfang. Sehr schöner Gedanke. Du bist gegangen, aber deine Sonne bleibt. Also du warst für uns das Licht sozusagen. Ich glaube inzwischen, dass es sich herumgesprochen hat, dass es das Album gibt und ich freue mich, dass du mich darauf ansprichst, weil man macht für sowas keine schrille Werbung. Nee, das muss irgendwie von Mund zu Mund, von Situation zu Situation gehen. Und zum ersten Mal haben wir es größer in die Öffentlichkeit gebracht bei der Messe Leben und Tod in Bremen. Die gibt es übrigens, glaube ich, alle 2 Jahre. Eine sehr ermutigende Messe. Der Titel macht im ersten Moment sehr ängstlich, aber ich habe dort sehr, sehr viel Ermutigendes erfahren und da passte das Album auch sehr gut hin.
Je älter man wird, desto mehr fragt man sich natürlich auch dann die ganz große Frage, was bleibt? Und ich glaube, du brauchst dir die Frage nicht zu stellen, weil was bleibt, ist definitiv die wunderbaren Melodien, die Songs. Ich glaube, die werden zweifellos von Generation zu Generation, auch wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist, weitergegeben. Das ist doch wahrscheinlich ein schönes Gefühl, oder? Ich meine, abgesehen natürlich, es bleiben auch deine Kinder, es bleibt ja sehr viel von dir. Aber ist das für dich ein tolles, schönes Gefühl? So, ja, da habe ich irgendwie, bin ich in Anführungsstrichen unsterblich, weil die Musik lebt ja dann weiter, die ich geschrieben habe. Oder siehst du das?
Ja, anders. Hermann Hesse, sterblich sind auch die Lieder. Keines klinget ewig wieder.
Und nichts ist sicher. Eins ist sicher im Leben, dass nichts sicher ist. Natürlich, es ist nicht garantiert.
Nein, aber es wird wohl doch noch eine Reihe von Jahren, vielleicht sogar Generationen so sein.
Nicht Tiefstapel, lieber
Rolf. Es sind nicht im Wesentlichen die Lieder, sondern das, was sie bewirken. In den Liedern findet so viel statt von Kinder bestärken, Liebe spürbar machen, Verantwortung, schon in der Vogelhochzeit. Die Eltern ziehen ihr Kind groß und lassen es los am Ende. Also das in die Familien, in die Kinder hineinzubringen, zu sagen, wie gehen wir miteinander um? Und was kann aus Rolfs Liedern in unser Leben hineinwirken und uns auf Dauer prägen, auch für die nächsten Kinder, die Kindeskinder? Ich glaube, das ist das, was im Wesentlichen bleibt. Und wenn die Melodien stark genug sind, spielt eine ganz große Rolle, dann werden sie eben auch gesungen. Und wenn sie nur gehört werden, kann einiges auch tief reingehen. Aber ich freue mich über alle Menschen, die sagen, deine Lieder sind so schön singbar. Da singe ich mit und sei es nur leise für mich selbst oder auch in der Gemeinschaft. Und ich glaube, in Gemeinschaften lebendig zu bleiben, in Chören, in Familien, das ist vielleicht der größte Schatz, den ich für die Zukunft mir wünsche. Man sagt, da sind Menschen, die sich in ihrer Gemeinschaft, das können nur zwei sein, das kann aber auch ein Chor sein, mir verbunden fühlen und vor allem meinen Liedern und meinen moralisch-ethischen Überzeugungen, die in den Liedern drin sind, dann freue ich mich sehr, bin ich sehr dankbar dafür.
Ich habe schon erwähnt, du hast drei Kinder und natürlich alle drei Kinder, auf die bist du stolz. Alle haben ihren Lebensweg wunderbar bisher zurückgelegt. Trotzdem möchte ich deinen Sohn Alexander hervorheben, bitte. Die beiden Geschwister nicht, aber die hören das wahrscheinlich eh nicht. Aber also nochmal, alle Kinder sind gleichwertig. Aber der hat ja auch eine ganz großartige Karriere hingelegt. Ist auch einer der bekanntesten Songwriter, hat für Sarah Connor, für Helene Fischer, für Udo Lindenberg, Adel Tawil. Ich könnte weitermachen. Ja. Max Giesinger hat auch den Siegertitel von Conchita Wurst, ganz Rise genau. Like a Phoenix 2014 mitgeschrieben. Ja. Da müsste doch auch dein Herz überspringen, dass man sagt, wie schön ist das, dass die Kinder auch die Musik so lieben und der Alexander vor allem da jetzt so viel draus macht. Janoschka macht auch sehr viel daraus. Ja, nochmal, genau. Ich will das nicht jetzt irgendwie
schmälern. Also, sie haben alle drei sehr schöne Songs geschrieben, aber den Eurovision Song Contest hat einer gewonnen.
Also was sind da für Gefühle? Ist es einfach nur unbändiger Stolz oder was geht da in dir vor?
Das ist auch wieder eher so eine Art Dankbarkeit und Freude. Stolz hat ja immer ein bisschen was von Überheblichkeit für mich. Das Wort ist nicht ganz ungefährlich, finde ich.
Stimmt.
Ich finde, Alexander darf auf sich selber stolz sein. Denn er hat zum Beispiel gerade bei dem Song Rise Like a Phoenix, das war ja der erste Auftritt von dem Herrn Neubert als Transperson es ist ja eine Travestierolle eigentlich.
Ja, aber da gibt's auch, da würde jetzt wieder Leute sagen, ich glaube, er ist auch non-binär. Ich bin nicht ganz sicher.
Ich weiß nicht, wie er sich selber einordnet.
Ich glaube, er ist alle Geschlechter übergreifend und also dieses Outfit, das hat er, glaube ich, vorher, also nicht so dieses Glamouröse, aber das war ja immer schon dieser USP mit dem Bart und das hat er schon vorher
aus. Aber Alexander war sich am Anfang nicht sicher, ob er das machen soll, hat uns auch gefragt, hat uns das Demo vorgespielt und ich habe gesagt, das kann gar keine Frage sein, das ist ein so starker Song. Ich stehe aus der Asche auf, ihr denkt vielleicht, das kann ich nicht, aber ihr werdet euch noch wundern. Ich habe gesagt, das geht weit über Conchita und diese Erscheinung und die Persönlichkeit hinaus. Und es erinnert ja ein bisschen an die ganz großen James-Bond-Songs. Und es gab gerade noch jetzt, weil ja der Eurovision Song Contest wieder läuft, so einen Rückblick. Ich finde, es ist wirklich eine der ganz, ganz großen ESC-Nummern. Viele sind auch schön gewesen und ergreifend. Aber diese Nummer hat einfach eine ganz besondere Größe. Und ich freue mich sehr, dass er den Mut genommen hat, zu sagen, wir machen das.
Ja.
Und leider waren ja die Autoren bei diesem Wettbewerb dann nicht mal eingeladen, obwohl es ein Songwettbewerb ist. Man hat ihm also den Award hinterhergeschickt sozusagen. Das war aber das österreichische Fernsehen. Das würde, glaube ich, die ARD so nie machen.
Noch ein paar sehr persönliche, manchmal auch philosophische Fragen, die ich eigentlich allen meinen Gästen stelle. Was ist für dich, wenn du jetzt zurückblickst, die größte Herausforderung des Lebens, weil das Leben ist wunderbar, es ist voller Geschenke, es ist aber auch voller Hürden. Was hat dich am meisten in deinem bisherigen Leben herausgefordert? Was war für dich so
immer wieder ins Auto zu steigen und zu glauben, dass man da auch heil wieder rauskommt? Denn wenn man so viele Kilometer fährt wie ich, weiß man, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Man könnte auch ängstlich zu Hause sitzen. Vielleicht inzwischen auch aus ökologischen Gründen. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, wenn ich auf eine Tournee gegangen bin, die Familie zu Hause oder jetzt meine Frau, die auch nicht so gern allein ist. Das ist vielleicht keine Herausforderung, aber es ist trotzdem echt eine Entscheidung inzwischen für mich zu sagen, ich fahre weg. Ich bin mir nicht sicher, dass ich wieder nach Hause komme, aber ich glaube daran. Immer noch wiederholt, begleitet mich auch diese kleine Herausforderung so oft, dass es insgesamt eine große geworden ist. Die größte Herausforderung als Einzelherausforderung war zum ersten Mal den Dirigentenstab in die Hand zu nehmen in Jerusalem beim Eurovision Song Contest. Schweizer Beitrag, Trödler und Company. Und 1981 noch einmal in Dublin für Io Senza Te. Das war beruflich fast übermütig, denn ich bin ja kein Dirigent. Ich bin ja wirklich nur ein Gitarrist und Songwriter.
Du hast es einfach gewagt.
Ich habe die Partitur mehr oder weniger auswendig gelernt und damit ich eventuell mit den Musikern drüber reden kann. Ich glaube, das war die eigentlich größte berufliche Herausforderung. Und wir haben ja gar nicht schlecht abgeschnitten.
In welcher Lebensphase hast du dich, würdest du sagen, am meisten verändert? Dazu zur Einordnung natürlich, das Leben ist immer Veränderung. Es ist ein Fluss, sie bleiben nie gleich, aber es gibt ja Phasen im Leben, wo man im Rückblick sagt, ja, das war schon sehr prägend, da habe ich mich sehr in eine Richtung verändert oder auch sehr vielleicht destilliert, was ich möchte im Leben, wo ich hin möchte.
Das waren sicher die ersten Ehejahre. Denn ich habe meine Frau ja sehr früh kennengelernt.
Ja, du bist seit über 50 Jahren zusammen.
Sie war 15. Ich war 18. Wahnsinn, und da ist man einfach verliebt und man ist Musiker und will irgendwie die Bühnen der Welt erobern. Aber wenn man dann ein Kind in die Welt setzt, merkt man plötzlich, du hast Verantwortung, Du musst jetzt sehen, dass diese kleine Familie einen guten Weg geht. Du willst aber auch beruflich irgendwie Fuß fassen. Du hast dein Studium, das ist aber vielleicht auch nicht die einzige Wahrheit. Und ich glaube, in diesen Jahren, bis das dritte Kind geboren war, 84, da haben wir uns auch noch einmal ganz bewusst dazu entschieden. Bei Anushka war das ja nun so, wir haben geheiratet, weil sie unterwegs war. Aber ich glaube, diese ersten 10 Ehejahre und Berufsfindungsjahre, die haben mich, glaube ich, am meisten geprägt.
Und was ist in deiner bisherigen persönlichen Lebensbilanz das Wahrhaftigste und das Wichtigste, was in deinem Herzen bleibt? Also das gibt ja immer einfach so Dinge, man lernt ja immer mehr im Leben und es irgendwas nimmt man ja mit. Und was ist für dich so das Wahrhaftigste und Wichtigste, was du...
Ja, das Glück, diese Frau gefunden zu haben. Das Mädchen, das ich immer noch in ihr sehe, mein Song Frau, Vibe Lady und immer noch mein Mädchen, das beschreibt wirklich das. Wir haben uns wirklich immer noch lieb. Es gibt Tage, an denen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen reiben müssen, so richtig groß auseinandersetzen, kennen wir eigentlich nicht. Wir mögen auch nicht böse sein miteinander, dann können wir gar nicht schlafen. Und sich in die Augen gucken und diese Liebe immer wieder spüren, aber eben auch die Wandlung des anderen wahrzunehmen, ohne ihn irgendwie einbetonieren zu wollen. Man muss diesen Wandel bei den Menschen einfach auch mitlieben, finde ich.
Absolut.
Ich glaube, nein, das hat ja nun wirklich nicht jeder. Und ich weiß auch, dass es nicht der einzige Weg durchs Leben ist. Es gibt Menschen, die nach 3, 4, 5 Ehen erst die richtige finden.
Oder sie finden nie den Menschen. Ja, also die sind gar nicht kompatibel für so. Insofern, ich finde das.
Aber meine Frau ist eben auch eine, das haben wir gerade gestern als Thema gehabt, sie wollte nie eine Karriere machen. Und sie sagt, ich weiß auch nicht, ob wir das sonst miteinander geschafft hätten. Sie hat viele Aufgaben. Sie ist nicht nur die klassische Hausfrau, sie ist wirklich auch so ein soziales Zentrum in der Familie, auch für die Alten immer gewesen. Ne? Mhm. Diese Kräfte, die sie hat, alle irgendwie durch die Jahre zu bringen, das macht sie aus und das ist auch ihr Leben. Und darum ist sie eben auch für mich nach wie vor der ganz große Ankerplatz und ja, da geht nichts drüber.
Wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Frage, weil du so wahnsinnig viele tolle Meilensteine schon hingelegt hast in deiner Karriere. Aber wenn du jetzt spontan überlegst, welcher Meilenstein ist dir am tiefsten im Herzen, wo du sagst, das ist eine große Karrieregeschichte gewesen. Ich sag nur Beispiel, du hast mit Peter Maffay das erste Tabaluga-Album kreiert. Auch Gregor Rotschak war dabei, muss man fairerweise sagen. Unbedingt. Also das ist, du hast diesen kleinen grünen Drachen mit auf die Welt gebracht. Du hast natürlich die Vogelhochzeit als einen deiner ersten großen Erfolge gehabt. Du hast ganz viele Songs, die bis heute im Herzen drin sind. Ich sag nur, in der Weihnachtsbäckerei ist jetzt im Frühjahr natürlich nicht der richtige Song, aber trotzdem ist das so ein absoluter Meilenstein.
Die Kinder sehen das anders. Das ist immer der richtige.
Was ist denn für dich persönlich das Schönste, was du sagst, das war für meine Karriere eigentlich so ein Moment, wo ich die ganze Welt hätte umarmen können? Gab es so viele davon? Ja,
also ich glaube wirklich, der entscheidende Meilenstein ist, dass Frank Elstner mich 1981 mit dem Lied Duda im Radio, ich habe mich bei ihm eingeladen hat, eine Radiosendung zu machen. Ja, ja. Das war dann bei RTL, Radio RTL, morgens um 5:05 die Sendung Hallo Duda. Und dann hat er mich aber eingeladen, in Nachfolge von Desiree Nosbusch die Sendung Moment mal zu übernehmen, eine ganze Stunde montags. Und dadurch sind wir mehrfach im Gespräch gewesen und er hat mir die Chance gegeben, mit dem Lied und ganz doll mich in Wetten, dass aufzutreten. Und seine Worte waren: Rolf, was wir jetzt anfangen, hört erst wieder auf, wenn überall, wo mehr als 5 Kinder beisammen sind, die Leute fragen, wo ist Rolf? Das heißt, er hatte einfach diese Vision, da ist richtig viel drin, bin ihm unendlich dankbar dafür. Es war ja immer seine ganz große Stärke, kleine Leute groß erscheinen zu lassen. Das war für mich die Kraft von Frank Elstner. Und er hat mir mit diesem Lied eine Bühne gegeben mit den Kindern. 5 ganz normale Kinder singen von ihren Wünschen. Ist doch eigentlich sowas von eigentlich unauffällig, aber er hat erkannt, da ist was. Und danach waren wir eigentlich, weil es damals über 30 Millionen
Zuschauer gab. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Lagerfeuer, Fernsehen,
wir waren plötzlich für alle da. Und daraus konnte man viel entwickeln, obwohl das, was ganz nah an den Kindern stattfindet, in Kindergärten und Schulen, langfristig wichtiger wurde. Aber die Wahrnehmung in den Medien für die ersten 10, 20 Jahre war natürlich von ganz großer Bedeutung. Man kann das heute kaum noch erreichen. Und darum würde ich sagen, Frank Elstner hat eigentlich den wichtigsten Meilenstein in meinem Leben gesetzt. Er hat in der Aftershow-Party auch gesagt, und dieser junge Mann hat heute seinen Durchbruch erlebt. Also super. Er hat es gespürt,
Hast du ein Lebenskredo oder vielleicht hat sich's auch verändert in den letzten Jahren, wo du sagst, das ist ein schöner Satz, der das Leben so beschreibt, wie ich das sehe. Natürlich kann man ein Leben, so wie du es führst, so wie es viele führen, nicht in einen Satz pressen. Aber trotzdem haben wir ja manchmal so Sätze, die wir gleich adaptieren oder adoptieren und sagen, das ist das.
Also ich sag mal zwei.
Ja.
Zum letzten Mal Hermann Hesse heute.
Bitte.
Und allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das heißt, wage etwas. Du weißt nicht genau, was draus wird, aber ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Darum heißt es eine Biografie auch so. Ja. Und dann kann was entstehen, was du vielleicht in seiner ganzen Größe nicht erkennst. Mhm. Aber auch meine Schwiegermutter, eine ganz normale deutsche Hausfrau. Wer weiß, wozu es gut ist. Das heißt, du musst durch vieles durch. Und du weißt manchmal mittendrin wirklich nicht, was soll diese Scheiße jetzt? Warum muss ich da durch? Und dann dieser Satz, wer weiß, wozu es gut ist. Man erkennt wirklich manchmal erst hinterher, das hat mich geprägt, das hat mich korrigiert, das hat mir was eröffnet, womit ich nie gerechnet hätte. Also dieser einfache Satz ist für mich auch Lebensmotto, immer geblieben.
Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die vielen, vielen Jahre, was waren für dich die Schlüssel oder der Schlüssel, um ein zufriedenes Leben führen zu können, um sagen zu können, ich bin glücklich mit dem, was ich tue? Ich glaube, das musstest du dich nicht viel fragen, weil du hast eigentlich fast immer die richtigen Entscheidungen gefällt. Aber könntest du das im Rückblick jetzt destillieren, was für dich da essentielle Schlüssel sind, um dieses Gefühl von Glück und auch Zufriedenheit zu erreichen?
Also ich glaube, dass ich als Künstler aus dem Scheinwerferlicht nach Hause kommen konnte und ein ganz normaler Papa wurde. Dem es auch nicht schwer fiel, dann den Müll runterzutragen oder irgendwie das Geschirr abzuspülen. Dass meine Familie diesen Glamour des Showgeschäftes nie als Belastung empfunden hat, sondern dass wir immer gemerkt haben, das sind doch unsere Lieder, das ist doch unser Leben und so viele Menschen haben Anteil daran. Das ist doch ein einziges Glück, dass man diese Ruhe zu Hause hat, sich nicht auch noch zu Hause andauernd bewähren muss oder gegenseitig zeigen muss, wer ist hier toller. Also diese Art Familie zu sein, das hat uns sehr geprägt und ich glaube, das spürt man vielleicht auch heute noch. Jetzt sind wir ja auch Großeltern geworden. Ja, die Enkelkinder sind andere Kinder als die eigenen. Man muss sich auf ihren Charakter, auf ihre ganze Entwicklung auch wieder neu einstellen. Aber das ist eben ein Teil des Wandels, über den wir auch sprachen. Und wir haben sie so, wie sie sind, wirklich lieb. Und sie sollen sich auch so entwickeln, wie es ihnen entspricht.
Wenn du deinem 18-Jährigen ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, was würdest du dem wilden Jungen, ich glaube, damals warst du noch in deiner Band, die Beethovens, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Bleib offen für die Bälle, die man dir zuspielt, aber dann schau auch mal, dass du ab und zu das Tor triffst.
Das ist natürlich auch wieder dann das bisschen Glück.
Aber, das ist Mut, ne? Aber wirklich offen zu bleiben für Chancen, die sich auftun, auch Irrtümer zu erkennen und sich nicht zu scheuen, die einzugestehen und zu sagen, das war jetzt falsch, den Weg gehe ich nicht weiter. Aber ich glaube, so mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und zu sagen, das habe ich mal gelernt, das mache ich jetzt immer und so bleibt es immer. Und das ist heute, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, es ist das schlechteste Sprichwort aus den Altvorderen, heißt Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das mag immer noch für viele gelten, aber für viele ist es auch ganz bestimmt genau das Falsche. Man muss auch mal bereit sein, einen anderen Leisten zu finden.
Gerade in der heutigen Zeit, wo teilweise Jobs auch verloren gehen, auch wieder ein anderes Thema. Was meinst du, was alles durch die künstliche Intelligenz jetzt verloren geht an Arbeitsplätzen?
Aber Respekt vorm Handwerk habe ich trotzdem. Ich habe gerade Handwerker im Haus und wenn ich sehe, was dieser Klempner aus Kupferblech machen kann, würde ich auch sagen, ich könnte dem stundenlang zugucken. Der soll bitte bei seinem Leisten bleiben.
Ich danke dir tausendmal für das wunderbare Gespräch. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Biografie, ein bisschen Mut, ein
kommt
bisschen
als Hörbuch
Glück.
Jetzt
übrigens. Wollte ich nämlich noch sagen.
Also das kommt, nehme ich dir das jetzt aus dem Mund.
Kannst du gerne sagen. Ne? Du hast es selbst eingesprochen und das sind dann auch ein paar schöne Melodien, auch aus deiner Schaffenszeit damit integriert. Ja. Wird jetzt veröffentlicht, also alle Fans raus, downloaden, kaufen, wie auch immer. Vielen lieben Dank, dass du da bist.
Wir bleiben uns nah.
Ja. Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.